Daten. Warum ist der Beruf des Kraftfahrers inzwischen so unattraktiv in Deutschland?
Ist schon nicht so stumpf und monoton, wie viele denken.
Tommy on the Road mit einer neuen Folge und ich freue mich ganz besonders auf den Fernfahrer Freddy. Grüß dich, Freddy.
Schön, hallo, dass Tommy. Du da bist.
Und ich sage, lustigerweise, Freddy, du bist ja nicht irgendein Fernfahrer, sondern so einige Menschen, die gerne im Internet unterwegs sind, die kennen dich. Ne? Du hast nämlich einen eigenen YouTube-Channel. Vielleicht stellst du dich mal kurz selber ein bisschen vor.
Ja, also ich bin der Freddy von DieselTV und bin international im Fernverkehr unterwegs, fahre in ganz Europa durch die Gegend und mache nebenher YouTube-Videos, wo ich über meinen Alltag als LKW-Fahrer oder als im Fernverkehr halt berichte und stelle ab und zu auch Fahrzeuge vor und ja, versuche einfach ein bisschen anderes Bild zu vermitteln von der Arbeit, ein neutrales Bild.
Ja, das hört sich jetzt so schmalspurig an, aber ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Es gibt schon einige Leute da draußen, die sich das angucken, was du da so regelmäßig postest, oder?
Ja, das schon. Und also ich kenne auch jetzt ziemlich viele Leute über die Videos, die da zuschauen zum Beispiel und so. Also es ist schon eine tolle Sache, muss ich sagen. Ich habe damit ja vor 2 Jahren angefangen, 2016, und habe jetzt ja 26.000 Abonnenten. Also ich bin, sag ich mal, in dem YouTube-Teich, im YouTube-Becken bin ich immer noch ein sehr kleiner Fisch. Aber für die Nische, sag ich mal, solche Videos ist es schon relativ groß.
Naja, 26.000 Abonnenten ist schon aus meiner Sicht als Laie, finde ich, ist das schon eine Ansage. Wie hat sich das entwickelt? Kam das über Nacht? Also hast du angefangen und erstmal haben die Leute überhaupt keine Notiz von deinem Channel genommen und dann kam es plötzlich oder war das eine stetige Entwicklung?
Nee, das ging eigentlich, weiß gar nicht, das erste Video hat jetzt mein allererstes Video, was ich mir übrigens nicht mehr anschauen kann, weil ich es so schlecht finde. Das hat jetzt 100.000 Views. Vor 2 Jahren und dann hat sich das halt, keine Ahnung, ich hatte dann relativ schnell 1.000 Abonnenten und dann ging das eigentlich immer so stetig nach oben. Also solange ich halt Videos rausgebracht habe, kamen dann auch Abonnenten dazu. Aber da ich ja studiert habe und nicht Vollzeit gefahren bin, kamen da eben nicht immer regelmäßig Videos. Und es ist also, wenn was kam, habe ich dann natürlich auch Abonnenten dazu gewonnen und über die 3 Jahre ist jetzt ja doch eine ganz große Zahl zusammengekommen. Also wenn man sich so vor Augen fühlt, 26.000 Menschen sind es natürlich schon viel. Wenn man aber so nur die Zahl sieht, dann denkt man so, ja, okay, halt 26.000. Dann schaut man bei einem anderen, der hat halt 1,7 Millionen. Also das ist dann wieder so. Ne? Aber klar, 26.000 Menschen sind ultra viele.
Aber ist das noch ein Hobby oder ist das schon quasi der Beruf neben dem Beruf Fernfahrer?
Nee, es ist immer noch ein Hobby. Es ist ein schöner, netter Nebenverdienst und vor allem halt auch diese Sachen mit, wenn ich was mit Herstellern zusammen mache, das Netzwerken ist halt eine coole Sache. Aber als Hauptberuf würde ich das jetzt noch nicht bezeichnen. Dafür sind auch die Einnahmen viel zu gering und auch zu unregelmäßig. Also man hat da jetzt nicht jeden Monat den Betrag X, sondern das schwankt immer sehr stark, je nachdem, wie viele Klicks die Videos machen und so weiter. Also das kann man schwierig beeinflussen.
Okay, also vielleicht für die da draußen, die den Freddy jetzt nicht kennen, also es ist tatsächlich so, dass du auch gar keine feste Regel hast, sondern du bist einfach unterwegs und lässt dich begleiten von deiner eigenen Kamera und dokumentierst immer so ein bisschen, was du erlebst, wie es sich anfühlt. Dabei gibt es gar keine feste Regel, sondern das kann wirklich mal am Rastplatz sein, das kann mal neue Technik sein, die du selber ausprobierst und ähnliches. Also es gibt einfach, im Grunde genommen ist die einzige Regel, ich bin der Freddy und ihr dürft dabei sein, oder?
Genau, also ich zeige auch die schlechten Seiten. Ich sage auch mal, wenn es halt blöd läuft, wenn es nicht so toll ist, das zeige ich halt, das kommt natürlich dann nicht so toll an, weil die Leute natürlich, manche Leute, die meisten sagen dazu gar nichts, aber meistens bei einem halt doch diese negativen Kommentare hängen, die sich dann darüber aufregen, dass man sich selber aufregt. Aber ich meine, ich bin halt so, wie ich bin und wenn es halt kacke läuft, dann läuft es halt kacke. Es ist halt so, dann sage ich das aber auch. Ich will ja nicht hier die rosarote Welt malen. Also alles ist toll, alles ist schön. Es gibt einfach auch Tage, da macht es halt einfach keinen Spaß. Oder wenn man 3-4 Stunden beim Kunden rumsteht und einfach nichts tut und am Freitag dann, wenn man nach Hause will, dann sage ich halt auch mal, dass ich jetzt halt einfach gerade keinen Bock mehr habe. Und manche Leute schreiben dann halt in die Kommentare, stell dich nicht so an und so. Ja, aber da muss man einfach drüber stehen. Das ist auch ein bisschen ein Lernprozess, sage ich mal so.
Du, ich glaube auch, da würde ich jetzt sogar dagegen halten. Ich würde sagen, dass insbesondere diese Momente, wo du dann mal so authentisch, emotional sagst, was gerade in dir vorgeht und wie beschissen du das alles findest, ich würde sagen, die machen dich ja auch ein Stück weit aus, oder? Dass du einfach genau dann emotional bist. Und sorry, es versteht ja auch jeder. Also da ja. werden wir gleich noch ausführlich drüber reden. Aber ich als Pkw-Fahrer, ich habe noch so einen alten Führerschein. Ich darf immerhin bis 7,5 Tonnen, was für euch da draußen natürlich alles lächerlich ist. Aber bis dahin darf ich immerhin fahren. Da muss man ja erstmal ein Gefühl für kriegen, was ihr da so mitmachen müsst. Und ich habe das mal im ganz klitzekleinen erlebt. Ja? Ich habe, als ich umgezogen bin damals, aus dem Ruhrgebiet nach München, da bin ich mit einem 7,5 Tonner gefahren. Und das war für mich echt eine Schule. Da habe ich mir gedacht, das müsste wahrscheinlich jeder Pkw-Fahrer mal machen, damit die Lkw-Fahrer da draußen ein bisschen mehr Akzeptanz haben beim Pkw-Fahrer. Da ist mir nämlich zum ersten Mal klar geworden, dass das einfach dieses Monotone für eine Strecke, für die ich im Auto vielleicht 6 Stunden brauche, da war ich plötzlich 10 Stunden unterwegs, immer die gleiche Geschwindigkeit, und dass man dann auch doch, dann juckt es einem, dann will man dann doch überholen, weil man merkt, es macht doch was aus, wenn man den Vordermann, der jetzt vielleicht nur 80 fährt und man selbst darf 100 fahren, wenn man den überholt. Also das war eine interessante Schule, aber ich ahne, dass es bei euch alles andere als leicht zugeht. Kommen wir aber gleich zu Freddy. Vielleicht kommen wir nochmal kurz zu deinem Werdegang. Also du bist ja nicht als Lkw-Fahrer geboren, sondern du warst ursprünglich oder bist zumindest studierter Bauer, oder?
Ja, genau. Akademiker, wie ich es immer selber sag.
Akademiker, sehr gut.
Ich habe den Realschulabschluss gemacht und habe dann erst nach dem Realschulabschluss ein Jahr lang ein FSJ gemacht, ein FÖJ, also freiwilliges ökologisches Jahr auf einem Bauernhof, auf einem Demeterbetrieb. Und da, also weil diese Leidenschaft für die Sachen kam eigentlich von klein auf. Wir haben immer Urlaub gemacht auf dem Betrieb und da haben so Ferien auf dem Bauernhof angeboten. Und da war ich dann schon immer so, oh, Traktor fahren und so. Und dann wusste ich nach der Schule nicht so wirklich, was soll ich jetzt machen? Und dann hat sich das halt irgendwie ergeben, dass ich da dieses Jahr gearbeitet habe. Habe es auch gemacht, war auch in Ordnung, aber ich wollte halt Traktor fahren dann, ja, großen Traktor fahren. Habe extra den T-Führerschein gemacht und der Betrieb, wo ich war, hatte halt nur kleine Traktoren und war so ein Demeterbetrieb, wo man viel, viel mit der Hand gehackt hat und sowas. Also es war dann, bin ich ein bisschen vom, wie sagt man da hier, mit falschen Vorstellungen hingegangen oder so, ich weiß es nicht. Habe dann immer ganz neidisch auf diese großen Traktoren geguckt und so. Und nach dem Jahr habe ich dann eine Ausbildung angefangen zum Lkw-Mechaniker, habe ich 1,5 Jahre gemacht, die Ausbildung, aber nicht zu Ende, weil das mit dem Betrieb dann nicht mehr funktioniert hat. Und habe danach nochmal gejobbt, wieder auf so einem Betrieb, aber diesmal mit großen Traktoren. Das war dann, Moment, jetzt muss ich überlegen, wann war ich denn nicht auf die Schule? 2014, 15, ja, das war um die 2012 irgendwo rum. Und habe dann ein kaufmännisches Berufskolleg gemacht, habe meine Fachhochschulreife gemacht, bin nach der Fachhochschulreife dann endlich, ja, habe ich Lkw-Führerscheine selber gemacht und bezahlt, bin dann ein Jahr im internationalen Fernverkehr gefahren. Hab dann aber so gemerkt, ich will doch noch mehr. Und ich hatte ja auch keine Berufsausbildung in dem Sinne und habe mich dann eben noch für ein Studium entschieden, für Agrarwirtschaft. Das habe ich jetzt 3,5 Jahre gemacht. Mein Bachelor jetzt in der Tasche und irgendwie hat es mich dann wieder gejuckt, auf die Straße zu gehen, weil es einfach meine Leidenschaft ist. Und ja, 2016 zum Studiumsbeginn habe ich sozusagen mit diesem YouTube-Kanal angefangen, der dann auch relativ gut lief. Und das ist jetzt halt, ja, einfach macht mir halt Spaß, diese Videos zu erstellen und den Leuten zu zeigen.
Das heißt, wie alt bist du jetzt?
25.
25, absoluter Jungspund und bist jetzt seit 3 Jahren bist du Fernkraftfahrer.
Nee, eigentlich schon seit 5. Also ich habe 2014 den Führerschein gemacht. Bin dann von 2014 okay. bis 2015 gefahren und dann habe ich eben dieses Studium angefangen. 2015. Okay. 2015 habe ich es angefangen, nicht 16, Entschuldigung.
Und das heißt, du selber hast wahrscheinlich noch keine Familie, nehme ich an, oder? Mit 25? Oder hast du
ja, schon eine Freundin habe ich nicht, sonst würde ich wahrscheinlich nicht im Fernverkehr fahren.
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ist das so tatsächlich? Würdest du sagen, dass in der Sekunde, wo du irgendwann mal eine ernstzunehmende Partnerin hast, das Thema Fernfahren tabu wäre für dich, beziehungsweise dann ein Ende haben würde? Nein, oder?
Wahrscheinlich, also ja, von heute auf morgen wahrscheinlich nicht, aber auf lange Sicht ist es schon nicht schön, wenn man jemand zu Hause hat oder, sag ich mal, dann noch im schlimmsten Fall jetzt, sag ich mal, noch Kinder. Also ich meine im schlimmsten Fall fürs LKW-Fahren.
Du, ich habe 3, ich lebe noch. Also hin und wieder kann das schon recht anstrengend sein, aber man kriegt es ja doppelt und dreifach im positiven Sinne zurück.
Natürlich.
Die Kinder
ja, umgeben. Also. Ja, nein, das war ja nicht auf, wie gesagt, nicht auf, gar nicht auf die Kinder bezogen. Nee. Aber es ist halt, ja, es wird mir, glaube ich, schwerfallen, da weg zu sein die ganze Woche und die Kinder nicht zu sehen. Und die muss, meine Frau muss oder Freundin muss dann alles alleine machen. Das ist irgendwie auch nicht der richtige Weg. Also so brenne ich dann doch nicht für den Job.
Ach komm, das heißt, aus deiner Sicht ist das eine Epoche in deinem Leben. Ja? Es ist also ein Lebensabschnitt. Du siehst das nicht als deine Berufung, sage ich jetzt mal, in der Annahme, dass du das die nächsten 40 Jahre so weitermachst, sondern dir ist bewusst, dass das jetzt eine Phase ist.
Ja, genau. So war es auch von Anfang an geplant und so ist auch mein Stand bis jetzt. Also, weil einfach die Rahmenbedingungen sind dafür einfach zu schlecht. Also, das muss man ganz ehrlich sagen.
Was meinst du damit? Genau. Warum sind die zu schlecht? Was ist schlecht?
Also es geht da gar nicht so um die Bezahlung, aber der Umgang bei vielen Firmen ist einfach eine Katastrophe. Also du wirst teilweise behandelt, ich sage jetzt, wie es ist, wie ein Stück Dreck. Also du kommst da hin und du bist der Depp vom Dienst, musst dir alles gefallen lassen. Und wenn du was sagst, dann rufen sie gleich beim Auftraggeber an und hier der Fahrer motzt rum und dann kannst du nie wieder eine Tour fahren für die. Also man muss da schon viel runterschlucken und nicken, lächeln und ja, sich seinen Teil dazu denken.
Okay, dann wie erkläre ich mir das? Also wie kann das sein? Ich meine, wir haben ja, ich sag mal so, das ist Teil unserer Gesellschaft, dass man davon ausgehen sollte, dass man irgendwie einigermaßen freundlich und respektvoll miteinander umgeht. Warum hast du jetzt das Gefühl, dass es ausgerechnet bei dir jetzt nicht der Fall ist? Ist das ein Mangel an Respekt vor Fernfahrern? Oder wie erklärst du dir das? Oder ist es einfach der Umgangston in der Branche? Woran liegt das?
Naja, ich habe auch schon deutlich... Also, man muss dazu sagen, ich muss bei dem Thema Freundlichkeit auch die anderen europäischen Länder ausklammern. Das ist schon ein sehr deutschlandspezifisches Problem mit diesem Umgangston. Klar, es gibt in Italien, habe ich auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, aber deutlich seltener als in Deutschland. Und also ich erkläre es mir so, die Arbeitsbedingungen bei denen im Lager, also es ist bei, ich sage jetzt mal, großen Einzelhandelsketten, Discountern, sind jetzt auch nicht die besten. Die Leute dort verdienen nicht so viel Geld. Und wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Kühler unterwegs ist und viel Nachtsbelieferung hat, dann müssen die Jungs da auch in der Nachtschicht arbeiten. Dann kommen dort halt extrem viele Fahrer hin, die kein Deutsch können, also aus Osteuropa halt. Man sieht es ja jeden Tag auf der Autobahn, wie viele da unterwegs sind. Und dass man dann natürlich irgendwann vielleicht ein bisschen abstumpft im Umgang mit Leuten, die nicht die eigene Sprache sprechen und auch nicht so viel verstehen. Also wenn man ihnen eine Anweisung gibt, fahr an diese und diese Rampe, die dann 100-mal nachfragen, wohin muss ich jetzt, dass man dann irgendwann genervt ist und halt auch zu Leuten unfreundlich ist, die vielleicht der Landessprache mächtig sind, sage ich jetzt mal so. Das kann halt schon mal passieren dann.
Finde ich nicht. Muss ich dir widersprechen.
Okay.
Ich finde gerade... Ja. Also ich finde, das darf dann trotzdem nicht passieren. In jedem Job. Ist der Umgangston miteinander einfach das A und O. Und ich gebe dir völlig recht, dass man mal sauer wird, weil was nicht so läuft. Da bin ich sofort dabei. Und dass dann auch mal der Ton rauer sein kann, bin ich sofort dabei. Aber ich finde trotzdem, dass jeder dem anderen gegenüber Respekt zollt.
Ja, bin ich auch.
Gerade bei euch, wenn ich mir überlege, dass ihr da Stunden unterwegs seid, unter einem doch ziemlichen Druck steht, ist das schon das Mindeste, dass man euch auch mit einem nötigen Respekt begegnet.
Ja, das hat man ja mittlerweile auch verstanden. Also auch bei den Einzelhändlern, da verbessert sich wohl die Lage. Also ich habe schon von Kollegen gehört, dass es deutlich besser geworden ist, der Umgang da. Aber also für mich war das immer...
Wieso ist der besser geworden? Wie kommt das? Gab es da sogar eine richtige Initiative von Seiten der Fahrer irgendwie? Oder wie kommt das?
Ich glaube, weil bei den Verladern oder bei den Warenempfängern ein anderes Verständnis dafür da ist, dass man eben nicht mehr so mit den Leuten umspringen kann, wie man es vielleicht gemacht hat vor 10 Jahren, weil es eben keine Fahrer mehr gibt. Ne? Also wir haben ja Fahrermangel in Deutschland, weil es keiner mehr machen will. Und langsam merken die auch, dass sie was tun müssen, wenn da noch Leute kommen sollen, die noch Deutsch sprechen, sage ich mal so.
Also erklär mir das mal. Also das hört sich ja alles, sagen wir mal ganz offen, nicht so richtig gut an, wenn du sagst einfach, dass du viel beschimpft wirst und überhaupt immer weniger Leute den Job machen wollen. Warum gehen die alle stiften? Warum ist der Beruf des Kraftfahrers inzwischen so unattraktiv in Deutschland?
Also man hat halt diese Abwesenheit im Fernverkehr, sage ich mal, von normalerweise in der Woche im normalen Fernverkehr. Jetzt natürlich gibt es auch international, wo man dann noch länger weg ist. Das ist schon mal ein großes Ausschlusskriterium. Dann eben die Rahmenbedingungen, die Parkplatzsucherei abends, dass man nicht einfach auf eine Raststätte fahren kann und dann hat man halt einen Parkplatz, sondern dass man oft dann im Industriegebiet landet, weil auf der Autobahn nichts frei ist und man keine Toilette hat, keine Dusche, nichts. Dann vielleicht noch die Bezahlung, wobei das sich mittlerweile echt auf einem akzeptablen Niveau bewegt, meiner Meinung nach.
Verdienst du mehr, wenn du die Fahrten ins Ausland machst? Ist das lukrativer?
Nee, also wenn die Firma Länderspesen bezahlt, dann kriegt man halt mehr Spesen im Ausland. Aber ansonsten, also klar, natürlich, wenn ich das ist jetzt schwierig zu sagen, das ist ja auch von Firma zu Firma. Ich denke schon, dass es Firmen gibt, die sagen, okay, wenn du national fährst, dann verdienst du, keine Ahnung, 2.600 Euro brutto und wenn du Fernverkehr fährst, international ins Ausland, überall hin, dann verdienst du halt 2.800 Euro oder 2.900 Euro. Das kann ich mir schon vorstellen, also bei uns ist es aber nicht so. Also da kriegt jeder das gleiche Geld.
Okay, ich hatte dich gerade unterbrochen, du warst genau. Also Punkt 1 sagst du, einfach die Rahmenbedingungen, dass man den Stress hat, irgendwie, wo penne ich, wo kann ich mich waschen, wo kann ich mich duschen und so weiter.
Ja.
Punkt Nummer 2, Bezahlung, was haben wir noch?
Ja, dann war es eben der Umgang, das habe ich ja schon gesagt. Was spricht eigentlich noch dagegen? Ja, einfach das ich meine, wenn ich jemand sage, ich bin LKW-Fahrer, dann wirst du gleich schief angeguckt. So, was? Machst du das hauptberuflich oder wie? Also es ist einfach so, wenn ich das irgendwie...
Ist das bei den so? Ist das ein Beruf, der in unserer Gesellschaft nicht hoch angesehen ist?
Nee. Ich glaube, also aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt nicht.
Warum, deiner Meinung nach? Oder was sind die Vorurteile?
Die Leute wissen nicht, was dahinter steckt. Die denken, okay, man hockt den ganzen Tag hinter dem Lenkrad, also sozusagen man hockt den ganzen Tag vorm Bett und schaut aus dem Fenster. Und hat sowieso nichts im Kopf, sag ich mal so, ne, weil man den ganzen Tag stumpf sein Lenkrad in der Hand hält, aber dass man da wirklich mit den Lenkzeiten gucken muss, dass man die Tourenplanung machen muss. Also so im Kopf, wo mache ich wann meine Pause, wie lang mache ich 15 Minuten hier und später 30 Minuten oder mache ich gleich 45 Minuten, wie lade ich am besten ab, zu welchem Kunden, so, also da ist schon mehr dahinter, sag ich mal, man kann den Job auch so machen, man setzt sich hinter das Lenkrad und fährt einfach und lässt die Dispo dann den Rest machen, aber wenn man da ein bisschen dahinter ist, ist es schon nicht so stumpf und monoton, wie viele denken. Dann hat man die ganze Ladungssicherung, man hat immer verschiedene, also ich zumindest, ich fahre ja mit einem Planzug, habe ich immer verschiedene Ladungen, mal fahre ich eine Maschine, dann fahre ich Paletten, dann fahre ich ein Auto, dann fahre ich alles, was man sich vorstellen kann. Also das muss man ja alles ordnungsgemäß dann sichern, das gehört auch dazu, das ist auch wirklich körperlich teilweise echt anstrengend, also wenn man da bei 30 Grad den Aufleger auseinanderbauen muss und alles gurten muss und so, da anderthalb Stunden beschäftigt ist, da ist man wirklich fertig danach und das gehört halt eigentlich mehr dazu als nur die Fahrerei. Und leider verhalten sich halt viele Kollegen, also ich will da jetzt, ich bin auch kein perfekter Mensch, aber wenn ich es halt manchmal sehe, zum Beispiel fahre ich nachts auf einer zweispurigen Autobahn um 3 Uhr nachts, es ist nichts unterwegs, vor mir sind zwei LKWs, dann kommt ein PKW und dann zieht halt der Kollege vor mir genau vor dem PKW raus, dann frage ich mich halt auch, ne, warum? Warum lässt du ihn nicht einfach vorbei? Und dann haben ja beide was davon, er kann in Ruhe überholen und der PKW kann in Ruhe fahren und solche Sachen, das bleibt halt bei den Leuten hängen und dann heißt es gleich wieder hier, der dumme LKW-Fahrer, so, es ist halt.
Wenn du Schwierigkeiten hast, also sagen wir mal mit anderen Verkehrsteilnehmern, sind das dann eher andere LKW-Fahrer oder sind das eher andere PKW-Fahrer?
Eher andere PKW-Fahrer.
PKW?
Ja.
Und ist das, woher kommt das? Ist das so eine, also ist das so ein ungeschriebenes Gesetz, also einfach, dass sich LKW-Fahrer und PKW-Fahrer nicht riechen können, so wie Skifahrer und Snowboarder, wo das auch besser geworden war, früher immer so,
konnten
sich nie leiden auf der Piste. Oder würdest du sagen, dass es tatsächlich die PKW-Fahrer sind, die zu wenig Verständnis haben, sich zu wenig in eure Situation denken oder wiederum doch LKW-Fahrer, die sich im Straßenverkehr nicht so benehmen, wie sie sollten? Wie jetzt das Beispiel, was du gerade geschildert hast, in der Nacht um 3 Uhr dann sagen, untermauern würde. Wie siehst du es?
Also ganz klar, dass das Verständnis fehlt. Also das Gefühl einfach dafür, wie viel Platz brauche ich, wenn ich um die Kurve komme. Ja, dann teilweise, also hatte ich jetzt erst letzte Woche die Situation, bin ich auf einer engen Straße, ich komme um eine scharfe Linkskurve rum und habe halt nicht in die Kurve reinschauen können. Und dann kam mir auch jemand entgegen mit seinem Pkw, dann ist er einfach stehen geblieben und dann hat er so gemeint, als ob ich jetzt rückwärts fahren muss, zurück auf die Hauptstraße, rückwärts raus, damit er da durchfahren kann. Und das sind halt so Sachen. Ja, das verstehe ich halt nicht. Und da fehlt halt so irgendwie das Gespür einfach. Man müsste einfach auf beiden Seiten ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Aber ich habe mehr Probleme mit Pkw-Fahrern als mit Lkw-Fahrern.
Was hältst du von dieser Idee? Das war ja vorhin natürlich ein Gag, den ich so äußerte, aber jetzt mal ganz im Ernst. Mein Verständnis gegenüber Lkw-Fahrern hat sich wirklich drastisch verändert, als ich zum ersten Mal selber mit einem kleinen, aus eurer Sicht, 7,5-Tonner, eben mal 650 Kilometer aus dem Ruhrgebiet in den Süden nach München gefahren bin. Ich habe wirklich, weil ich dadurch über die eigene Erfahrung gemacht habe, vielleicht wäre das ja was, vielleicht müsste man echt mal jeden Otto-Normalverbraucher in so einen LKW stecken und den das mal fühlen lassen.
Ja, also eigentlich müsste es in der Fahrschulausbildung, sag ich mal, so eine Stunde geben. Klar, natürlich ist es halt auch wieder ein Kostenfaktor, ich kann es ja schon verstehen. Aber dass man mal da in so einem LKW sitzt, mal durch die Stadt mitfährt und mal sieht, wie breit es ist und auch, dass der halt nicht so schnell beschleunigen kann oder dass man am Berg voll geladen halt nicht mal eben aufs Gas drücken kann und wieder beschleunigt, sondern dass es halt einfach braucht eine Weile. Das wäre schon eigentlich so von der Grundidee her nicht schlecht, dass da einfach ein bisschen mehr Gefühl für da ist.
Machst du dir Sorgen um die Zukunft der Lkw-Fahrer, der Fernfahrer? Oder glaubst du, ist es eine aussterbende Spezies bei uns in Deutschland? Oder anders gefragt, glaubst du, dass es in Zukunft nur noch ausländische Fahrer geben wird?
Nee, nur noch nicht, aber es wird ja der Fernverkehr, sag ich mal, so diese richtig langen Touren von, was weiß ich, Madrid nach Berlin oder sowas, das fahren schon heute kaum noch deutsche Fahrer, deutsche Speditionen, weil das einfach, der Markt ist da einfach überflutet durch diese, die fahren halt deutlich günstiger, da kann man halt nicht mithalten. Aber im innerdeutschen Verkehr mache ich mir da keine Sorgen. Die Kunden bezahlen das ja mittlerweile, die sind ja froh, wenn da jemand kommt, der noch die Sprache spricht und auch einen ordentlichen Eindruck macht. Ich will jetzt da gar nicht die Osteuropäer alle über einen Kamm scheren. Das will ich jetzt hier nicht damit sagen. Da habe ich auch schon ordentliche Fahrer gesehen, also die jetzt nicht so, wie soll ich sagen, mit der Jogginghose angekommen sind. Es gibt überall solche und solche Fahrer. Ich habe auch schon deutsche Fahrer, also die, oder mit deutschem Nummernschild gesehen, wo ich so gedacht habe, naja, muss man jetzt so beim Kunden auftauchen. Also für mich gehört einfach eine ordentliche Hose dazu, ein ordentliches T-Shirt und einen halbwegs gepflegten Eindruck sollte man halt machen und viele machen das halt nicht und darunter leidet halt dann halt auch wieder das Image am Ende.
Mhm. Ja, das kann ich verstehen, was du meinst und ich übertrage das gerade mal. Das ist ja auch das, was ich in der Zukunft denke, dass sich vieles verschieben wird. Ich glaube, manche Berufe haben durchaus viel mehr Potenzial. Ich gehe jetzt zum Beispiel auch mal von handwerklichen Berufen aus. Die Frage ist nur, wie verkaufst du dich? Und klar, ich meine, gut, die Branche, die Baubranche, die boomt ja gerade ohnehin immens. Die können sich ja eh ihre Rosinchen rauspicken und die Preise nach oben schießen, weil überall gebaut wird. Aber ich glaube, würde ich auch mal meinen Kindern eines Tages sagen, überlegt mal darüber, ob ihr wirklich studieren müsst oder ob ihr nicht vielleicht eine Ausbildung macht Zimmermann oder Schreiner oder ähnliches. Ja. Und dann geht es eben um die Art und Weise, wie ich mich verkaufe. Ja, bin ich eloquent? Bin ich zuverlässig? Bin ich höflich? Und all diese Dinge bin ich in der Lage, menschlich auch zu überzeugen. Und dann, glaube ich, ist das auch eine super lukrative Geschichte. Leider gibt es ja ganz häufig eben dieses Vorurteil, Handwerker sind unzuverlässig und ähnliches. Und wenn du jetzt sagst, der Lkw-Fahrer per se, vielleicht ist der auch unter Umständen dann von Vorurteilen belastet.
Ja, ist auch so. Ja. Ich meine, wie bei Maurer, wenn jemand sagt, ich bin Maurer, dann denkt man auch so, hockt den ganzen Tag auf dem Gerüst und sauft die Bier aus der Pulle raus und pfeift den Frauen hinterher. Jetzt mal ganz dumm. Wir alle Klischees einmal abgehakt sozusagen. Aber dass es wirklich ein Job ist, wo man wirklich auch viel können muss und viel wissen muss als Maurer, das sehen die Leute ja auch nicht. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich meine, das ist im Handwerk, die Situation kann man ja bei Lkw-Fahrern eigentlich vergleichen. Ja, es ist halt, man findet halt einfach keine Leute mehr. Die jungen Leute gehen alle studieren. Ja, ich war ja auch 3 Jahre im Studium. Es ist,
Es ist alles der Persat. Entschuldigung, an die Zuschauer da draußen, nicht wundern, bei mir läuten hier im Hintergrund gerade die Glocken. Ich sitze hier bei traumhaftem Wetter in so einem Büro, und aber die Glocken läuten. Nicht irritiert sein. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte das nur an der Stelle kurz sagen. Fahre fort.
Wo war ich denn jetzt stehen geblieben?
Habe ich dich jetzt eiskalt abgewürgt. Ne? Wir waren
komplett wieder raus.
Bei der Akzeptanz von handwerklichen Berufen.
Genau. Und ich habe es verglichen mit dem Handwerk und dem und dem Fahrermangel, dass es eigentlich ähnliche Probleme sind. Wobei ich glaube, also zum Beispiel ein Schreiner hat, so was ich so mitbekommen habe, einfach wieder ein anderes Ansehen als ein Maurer. Also es ist dann
ich bewundere Schreiner und Zimmermänner. Ja, finde ich immer so cool, die alles selber machen können. Ich meine, ich bin auch so hobbymäßig zu Hause, baue ich auch gern mal was, und Hobbyschreiner, mein Vater war sehr gut da drin. Dem habe ich mir ein bisschen was abgeguckt, aber leider viel, viel zu wenig. Und ich finde das toll, auch wenn Menschen imstande sind, selber ihr Haus zu bauen. Ja. Das finde ich sehr beeindruckend.
Nee, ich sage, es ist ja eigentlich, das LKW-Fahren ist eigentlich auch ein schöner Job, wie gesagt. Also ich habe jetzt war es sehr negativ behaftet. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht über die schönen Seiten gesprochen.
Keine Sorge, da kommen wir natürlich noch zu. Aber ich finde es cool, dass du das einfach immer so offen sagst. Es ist ja auch absolut legitim und nachvollziehbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich als Laie, bei mir ist es witzigerweise nicht so, ich habe überhaupt gar keine Vorurteile gegenüber LKW-Fahrern. Ganz im Gegenteil, mich beeindruckt, dass gerade die Jungs, die wirklich diese richtig langen Schlitten fahren, weißt du, wie die dann rangieren. Das ist mir auch wirklich teilweise, ich freue mich dann eher, wenn ich dann irgendwo innerhalb der Stadt bin und vor mir sehe ich schon, oh, da muss jemand rückwärts in so eine schmale Straße oder Gasse rein. Also dann weiß ich, das dauert jetzt unter Umständen 10 Minuten, wenn der so einen Schwertransporter oder sowas fährt. Aber das macht mir nichts, weil ich das so beeindruckend finde, wie der dann da millimetergenau nachrangiert und weiß, was er tut, und dann in diese schmale Gasse reinfährt.
Ja, das wär schön.
Schwertransporter im Allgemeinen, wenn die da so gigantische Flügel von so Windrädern transportieren müssen über Stock und Stein, und wie das dann möglich gemacht wird. Also da habe ich einen riesengroßen Respekt auch vor, ähnlich wie beim Schreiner.
Ja, es wäre schön, wenn jeder so denken würde. Aber leider haben halt viele Leute viele Leute keine Zeit, und dann wird gleich gehupt und gemacht und gestikuliert, und das einfach mehr Rücksichtnahme allgemein. Es geht jetzt ja nicht nur zwischen PKW und LKW-Fahrer, auch zwischen PKW und PKW, zwischen PKW und Radfahrern, und einfach jeder sollte mehr Rücksicht nehmen.
Wie, vielleicht beschreibst du uns mal so ein bisschen deinen Tagesablauf. Also erstmal, der Monat hat 30 Tage, das wissen wir alle. Wie viel davon bist du unterwegs in der Regel?
20.
20 Tage bist du tatsächlich unterwegs. Also wie ein Autonomalverbraucher, der im Durchschnitt 22 Tage arbeitet, bist du auch die 20 Tage unterwegs. Und wie viel von diesen 30 Tagen schläfst du in deinem eigenen Bett zu Hause?
10.
10.
Nein, nee, das stimmt. Ja, das stimmt nicht. Moment. 16 oder 3 mal 4, nee, 12 Tage her. Also ich bin Freitag, Samstag, Sonntag im Regelfall zu Hause.
Ah, okay. Das heißt, Freitag, Samstag, Sonntag hast du idealerweise so ein langes Wochenende, wo du dann dich echt auch mal ein bisschen erholen kannst und deine sozialen Kontakte ein bisschen pflegen kannst.
Richtig, und das muss ich auch, sonst vereinsamt man da schon relativ zügig.
Das heißt, du hast also bis quasi von Montag bis Donnerstag bist du auf Tour.
Montag bis Freitag auf unterwegs und Freitagabend zu Hause dann sozusagen.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Also du bist, also es gibt ja diverse Regeln. Vielleicht sagst du dazu nochmal was zu. Wie lange dürft ihr am Stück fahren? Wie viel Pause müsst ihr dann machen? Wie ist so dein Tagesablauf?
Ja, also soll ich einfach mal so eine typische Woche erzählen?
Ja, gerne. Ja.
Okay, also im Regelfall, also bei meiner Spedition, ich fahre viel in Schweiz und Italien. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Tour in die Schweiz habe am Montag, dann stehe ich um 2.30 Uhr ungefähr auf am Montag, um 3 Uhr im LKW, fahre dann los, bin um 5 Uhr an der Grenze, mache meine Zollabwicklung. Das dauert, je nachdem, welchen Kunde ich habe, manchmal 15 Minuten, manchmal dauert es eine Stunde, manchmal 2 Stunden. Und dann fahre ich in die Schweiz, lade ab, melde mich zurück, und ab da kann ich dann schon nicht mehr weitererzählen, weil ich es nicht weiß. Also im Regelfall lebe ich von Tag zu Tag. Ich weiß meistens nicht, wo ich am nächsten Tag bin. Es ist eigentlich ganz selten, dass ich 2 Tage im Voraus weiß, was ich mache. Also es ist sehr unkalkulierbar. Und es kann auch sein, dass ich eigentlich einen fixen Plan habe, der sich dann aber eine Stunde davor komplett ändert.
Aber dieser Plan macht, übernimmt das die Spedition oder machst du das, musst du das selber organisieren?
Das macht der, ich bin ja angestellt. Also natürlich gibt es auch selbstfahrende Unternehmer, aber bei mir ist jetzt so, dass ich das sozusagen alles von meiner Disposition zugeschickt bekomme. Ich schreibe praktisch eine Nachricht, hey Jungs, hab abgeladen, und dann kommt eine Nachricht zurück, ja, fahr mal da und dahin und lade mal für Berlin oder Frankfurt, was weiß ich wohin. Das ist immer, weiß ich immer nicht.
Mhm. Genau, und ist das für dich, ja? ist das cool, dass du dann im Grunde noch gar nicht weißt, was auf dich zukommt, oder findest du es eher nervig?
Ich sag mal, Donnerstagabend finde ich es nervig, aber sonst stört es mich eigentlich nicht. Aber ich am Freitag ja nach Hause, zu Hause sein will, deswegen. Mhm. Nee, also nee, mir ist das eigentlich relativ gleich. Ich fahre alles und bin mit allem zufrieden. Und wenn es weit weg geht, dann geht es weit weg. Und wenn ich nur Schweiz fahre, dann fahre ich halt nur Schweiz. Ist mir eigentlich. Also ich,
was heißt denn weit weg? Was ist denn so das Maximum, was wir uns da so vorstellen? Also innerhalb Europas oder auch über die europäischen Grenzen hinaus?
Also ich war zu meiner Studienzeit, war ich tatsächlich einmal in Serbien und bin wirklich aus der EU rausgefahren mit dem LKW, aber das habe ich auch nur einmal gemacht und habe danach keine Lust mehr drauf gehabt, weil man halt, es ist unkalkulierbar, also das kann man nicht mit Schweizer Grenze vergleichen. Da steht man dann, wir standen glaube ich auf dem Hinweg 3 Stunden, auf dem Rückweg 7 Stunden nur an der Grenze. Und da kannst du halt überhaupt nichts mehr planen. Also es ist so schon schwierig zu planen, aber wenn man dann noch so eine EU-Außengrenze dazwischen hat, dann weiß man nie, wann und wie das da läuft und ob man nach Hause kommt und wann. Und ja, das war also das einzige Mal, dass ich da wirklich aus der EU raus war. Und ansonsten, ja, halt nur viel Norditalien, manchmal England, Belgien, Holland. Also das sind so meine Strecken. Aber es, ja.
Schön, fällt mir dazu ein. Schön.
Ja. Ja, vor allem
Italien. Das hört sich tatsächlich an nach schönem, nach den positiven Dingen dieses Jobs auch, oder? Du kriegst schon auch tolle Sachen zu sehen, oder?
Ja, ich war vor 3 Wochen war ich am Meer zum Beispiel. Da war ich in Ravenna und hatte um 16 Uhr Feierabend, bin ich ans Meer gegangen, Eis gegessen und so. Es gibt auch schon schöne, aber ich muss dazu sagen, sowas kommt dann vielleicht in 5 Jahren, war das erste Mal, dass das alles gepasst hat, dass der Kunde direkt am Meer war. Ich bin praktisch mit dem LKW an den Strand gefahren, mehr oder weniger, und hatte auch Zeit und Energie. Oft bin ich abends auch einfach platt, je nachdem, wie halt der Tag so war. Aber da hat alles gepasst und dann ist man am Meer oder man sieht ziemlich viele tolle Sonnenaufgänge, weil man einfach früh unterwegs ist. Also im Regelfall so 4-5 Uhr fährt man ja los und dann geht die Sonne auf, sieht man mega viele schöne Sonnenaufgänge. Also es hat auch schon positive Seiten und schöne Seiten. Man hat diese Verantwortung für das Fahrzeug, ja, das einem der Chef überlässt, was 120.000 Euro kostet. Das ist sein eigenes Zuhause sozusagen, wo man sich drum kümmert. Man hat gewisses Maß an Freiheit, natürlich nicht mehr so wie früher, weil die LKW sind ja heutzutage alle überwacht mit GPS und sowas. Aber man kann dann schon eben, sage ich jetzt mal, solche Sachen wie mit dem Meer, kann man dann halt schon mal machen, wenn man Glück hat, ne?
Und aber erklär mir das nochmal kurz, das Führerhaus selbst, ist das immer das gleiche, mit dem du unterwegs bist? Entschuldigung, dasselbe sogar? Oder ist auch das Führerhaus immer ein anderer?
Zur Studentenzeit bin ich ja Aushilfe gefahren, da hatte ich halt immer einen anderen LKW. Aber jetzt momentan fahre ich einen Volvo. Und das ist sozusagen meiner, in Anführungszeichen. Ich habe sozusagen die Verfügungsgewalt darüber, darf es nutzen, das Nutzungsrecht, und kann mir das auch so gestalten, wie es mir gefällt. Also,
das ist schon wichtig, oder?
Ja.
Dass du da einfach echt, wie du sagst, du hast es gerade auch zu Hause genannt, aber es ist es ja auch. Also ganz im Ernst. Es ist.
Ist auch, ja.
Ja, also mehr als 2/3 der Zeit verbringst du in diesem Auto. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist für uns schwer nachvollziehbar.
Und darauf hat halt heute auch keiner mehr so richtig Lust, ne? Wer will sich das denn antun? Weil das Geld ist in Ordnung, aber es ist dann jetzt auch nicht so gut, dass man sagt, okay, für das Geld mach ich die Arbeit, so sage ich mal. So, weißt du, ich meine so.
Aber was macht man? Also gut, nehmen wir mal an, du bist jetzt gefahren. Oder was machst du während der Fahrt? Hörst du viele Podcasts zum Beispiel?
Ja, ich höre Podcasts oder weißt doch, was der LKW-Fahrer während der Fahrt machen. Zehennägel schneiden, Kaffee kochen, Mittagessen zubereiten, Bart rasieren, alles. Nein, natürlich nicht. Also ich höre viel Podcasts oder
Zukunft
Musik
geht
hören.
Das vielleicht, Stichwort autonomes Fahren.
Ja, doch. Also ich meine, im Prinzip fährt mein LKW ja schon fast selber. Ich muss ja nur noch lenken.
Und, aber gut, das Lenken und gleichzeitig Fingernägel schneiden ist schon nicht leicht.
Fußnägel.
Fußnägel noch besser. Das wäre schon akrobatisch.
Nein, also keine Sorge. Nee, ich höre viel Musik oder halt Podcast, ja, oder manchmal auch einfach gar nichts und genieße die Geräuschkulisse.
Machst ein Nickerchen.
Nee. Sonst meine ich übertreiben.
Wunderst dich dann, dass die Leute alle so hupen?
Ja. Nee, also bei kriegt die Zeit schon rum. Ich habe auch manchmal Tage da weiß ich auch nicht, jetzt noch 4 Stunden. Oh. Und an manchen Tagen fliegt die Zeit vorbei. Und ich meine, in Deutschland muss man ja sowieso so konzentriert fahren die ganze Zeit, dass man da gar nicht so, sag ich mal, runterkommt. Also, und einfach mal das einfach fahren kann. Sondern in Deutschland, da kommt ja alle nass lang der Ausfahrt. Dann fahren wieder Leute vor dir eng rein. Muss ständig LKWs hier, da ist es halt so viel Verkehr. In Frankreich zum Beispiel. Weiß ich, bist du schon mal in Frankreich gefahren?
Ja, nicht LKW, aber PKW.
Ja, aber PKW, da hast du wahrscheinlich gleich gemerkt, dass da viel weniger Verkehr ist. Und ja, da kann man einfach in Ruhe entspannt die Kilometer runterreißen. Das sag ich mal jetzt
aber
abgesehen,
die haben natürlich nicht so schöne Autobahnen wie wir, das muss man auch sagen, ne?
Ja, gut, die kosten halt Geld.
Ja, aber im Ernst, wundert mich tatsächlich fast ein bisschen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es für einen Kraftfahrer sehr angenehm ist, in Deutschland zu fahren, weil die Straßen so gut sind.
Ja, in Frankreich, die Autobahnen sind ja gut in Frankreich. In Italien sind die Autobahnen auch gut. Nur die Landstraßen sind halt nicht so toll. Also alles, was halt ohne Maut ist. Aber vom Fahren her ist Frankreich schon sehr entspannt. Also man hat halt kaum Verkehr, jetzt abgesehen, wie gesagt, von Paris. Da ist halt die Hölle los. Aber sobald
man um
Paris rum ist, die Francilienne oder wie das da heißt, dieser Stadtring um Paris. Alter, da muss man wirklich, Peripherie. Da den Fahranfänger hinschicken, keine gute Idee, weil die fahren da links und rechts an dir vorbei und die Rollerfahrer und PKW-Fahrer. Aber witzigerweise, es funktioniert da ja auch. Also da ist ja auch nicht jeden Tag ein Unfall. Wenn man da als Deutscher hinkommt, so, wie funktioniert denn das hier? Wieso knallt das hier nicht ständig? Aber die Leute wissen halt, wie man da fahren muss, was geht und was nicht. Und dann funktioniert es halt genauso, auch wenn man als Außenstehender denkt, oh je, was ist denn das hier?
Wo fährst du am allerliebsten? Was ist dein Lieblingsland in der Europäischen Union zum Arbeiten?
Puh. Also Frankreich ist halt zum Fahren schön, dafür ist Italien zum Essen gehen schön.
Okay.
Aber dafür in Italien sind halt die Landstraßen teilweise schon echt im katastrophalen Zustand. Also da schlägt es einem manchmal den LKW zusammen, dass man denkt, jetzt ist die Achse kaputt. Also das ist wirklich brutal an manchen Stellen. Aber so... Aber mein Lieblingsland, ich habe eigentlich keinen Lieblingsland, das hat alles seine Vor- und Nachteile. England ist auch schön. In England zum Beispiel sind die Leute viel rücksichtsvoller. Also da ist richtig entspannt zu fahren, wenn man zum Beispiel überholen will und blinkt, dann lässt sich spätestens der Fünfte raus oder gibt dir eine Lichthupe, sagt dir, du kannst rausziehen. Und auch die Leute halten sich in England alle ans Tempolimit. Also die haben in den Baustellen haben die immer diese Section Control. Also dieses, man fährt praktisch rein und dann misst er die Durchschnittsgeschwindigkeit bis zum Ende von der Baustelle. Und da hält sich wirklich jeder an die 80 km/h. Und in Deutschland teilweise in der 60 km/h Baustelle fahren da Leute mit 100 km/h durch. Ne? Also
Naja gut, wenn die Geschwindigkeit gemessen wird, dann würden es die Deutschen auch nicht mehr machen. Ne?
Ja, eben. Deswegen bin ich eigentlich auch ein Freund von dieser Section Control. Aber weil ich in England eben das Ergebnis gesehen habe, dass das sich wirklich, es ist auch viel entspannter, weil alle fahren halt 80 und dann passt die Sache, ne? Ist keiner schneller als der andere, da wird nicht großartig überholt, da drängelt auch keiner, sondern die fahren halt alle mit 80 durch, also ja, und sonst, wie gesagt, also es hat halt alles seine Vor- und Nachteile, wie gesagt, jedes Land, das Lieblingsland in dem Sinne habe ich nicht, ich mag eigentlich alles außer Deutschland fahren.
Außer in Deutschland. Deutschland ist tatsächlich für dich Feindbild, was das Autofahren betrifft, ja?
Ja, das Stresslevel ist halt hoch. Man hat halt einfach diese Massen an LKWs, die da rumfahren. Das ist halt, in Italien hat man es um Mailand rum, Norditalien, und danach, je weiter man in den Süden fährt, umso angenehmer wird's.
Naja gut, das liegt natürlich daran, dass wir einfach mitten im Zentrum Europas sind. Ja. Wir haben ja auch Nachbarländer und da fahren sie halt alle. Das sind ja eben nicht nur die Deutschen, sondern alle fahren sie.
Ja, der ganze Transit halt, ne? Der ganze
durch unser Land, weil sie einfach von A nach B wollen. Von daher ist das schon eine logische Geschichte. Lass uns nochmal kurz überlegen. Du hast gerade so ein bisschen jetzt gesagt, was du während der Fahrt machst. Wie sieht's denn aus, wenn du dann Ruhephasen hast? Erklär mich kurz auf, das sind 12 Stunden, die ja auch dann echt erstmal nicht...
Ach ja, wir können ja die Lenk- und Ruhezeit mal noch besprechen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Also ich darf in der Woche 9 Stunden am Tag fahren beziehungsweise bis zu 56 Stunden maximal in einer Woche, in 6 Tagen.
Ist das, da gib mir direkt die Antwort drauf, ist das deiner Meinung nach eine richtige, wichtige und gute Regel?
Ja. Okay. Also es ist ein bisschen unflexibel, aber ich wüsste nicht, wie man das flexibler machen könnte, ohne dass es gleich dann in so eine Ausnutzspirale, sag ich mal, abdriftet. Also es ist halt sehr, sehr straff, dieses Korsett der Lenk- und Ruhezeiten. Also man hat da halt wenig, manchmal fehlt dann eine halbe Stunde zum Nachhausekommen an manchen Tagen, ist mir jetzt schon 2-mal passiert. Ja, und dann denkst du halt auch, stehst du in Leonberg und hast 30 Kilometer bis nach Hause und denkst du, ja, eigentlich kann ich noch locker nach Hause fahren, also auch vom Fitnesslevel, aber du musst dann eben Pause machen, offiziell Pause machen und dann am nächsten Tag nach Hause fahren. Das sind halt so, ja, da würde ich mir mehr Flexibilität wünschen. Ich weiß aber, dass es sonst, ich wüsste nicht, wie man es flexibler machen könnte. Also ich habe da auch schon mir mal überlegt, aber keine Lösung gefunden. Also wir haben diese 9 Stunden pro Tag kann ich eben zweimal in der Woche auf 10 Stunden erweitern. Das heißt, da kommen wir dann auf 56 Stunden. Mhm. Praktisch 9 mal 4 plus 2 mal 10. Stimmt das ja? Nee, 9 mal 4 sind 36 plus 20, 56, genau. So, und ich muss dann, diese 9 Stunden sind aufgeteilt in Blöcke von maximal 4,5 Stunden. Also ich darf 4 Stunden 30 Minuten fahren, dann muss ich eine Dreiviertelstunde Pause machen und darf dann wieder 4,5 Stunden fahren. Ich kann also nicht, diese 10 Stunden Lenkzeit kann ich also nur ausnutzen, indem ich, sag ich mal, 3 Stunden Pause, also 3 Stunden fahren, Pause, 3 Stunden fahren, Pause und dann noch 1 Stunde fahren zum Beispiel. Oder 4,5 Stunden fahren, Pause, 2 Stunden fahren, Pause und dann nochmal 3,5 Stunden fahren. Und dann ist finito. Mhm. So, und wenn dann meine Tageslenkzeit rum ist, dann muss ich Pause machen. Und zwar mindestens 9 Stunden. Das darf ich dreimal die Woche. Okay. Dreimal die Woche darf ich 9 Stunden Pause machen. Wir sagen es andersrum, sorry. Ich muss 11 Stunden Pause machen. Und diese 11 Stunden Pause darf ich auf dreimal in der Woche auf 9 Stunden verkürzen. So, jetzt ist es besser gesagt. Daraus folgt, weil ich innerhalb von 24 Stunden in einem 24-Stunden-Zeitraum, das heißt also, wenn ich von Montag 8 Uhr bis Dienstag 8 Uhr ist dieser Zeitraum und in diesen 24 Stunden muss ich mindestens 11 Stunden am Stück stehen. Daraus ergibt sich, dass ich 24 minus 11 maximal 13 Stunden am Tag arbeiten kann. Also sozusagen der Arbeitsrahmen sind 13 Stunden am Tag, in denen ich dann 9 Stunden fahren darf. Verstanden?
Naja, gut, ja, habe ich verstanden. Finde ich aber auch so gesehen vernünftig, weil ich meine, es ist ja einfach ein wahnsinnig verantwortungsvoller Job. Ne? Ich meine, muss man mal so sagen. Auch wenn du vorhin so als Vorurteil auch nennst, wenn irgendwelche PKW-Fahrer oder Leute, die mit dem Beruf des LKW-Fahrers nichts zu tun haben, wenn die so sagen, ja, der muss doch nur fahren. Ich meine, so ist es ja eben gerade nicht. Denn nur fahren bedeutet, es kann jederzeit was passieren und ein Unfall als LKW-Fahrer kann ja einfach in vielerlei Hinsicht extra gefährlich sein für einen selbst und für die Mitmenschen auf der Autobahn. Von daher kann ich diese Regeln gut verstehen.
Nee, also ich finde es auch klar, die Arbeitszeiten sind natürlich, wenn du da 13 Stunden Schichtzeit, wenn man das halt mal hat, im Regelfall hat man nicht die 13 Stunden gearbeitet, sondern in diesen 13 Stunden, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Stunden warte beim Kunden auf Beladung oder was weiß ich, dann kann ich halt nur noch 10 Stunden arbeiten, so in dem Sinne. Also beladen, entladen und fahren. Und wenn ich also praktisch um 8 Uhr morgens anfange, dann muss ich spätestens um 21 Uhr abends stehen und meine 11 Stunden Pause machen.
In anderen Worten, das nervt natürlich megamäßig, ne? Wenn du irgendwo ankommst beim Kunden und deine Sachen, deine Ware loswerden willst oder deine Ware haben willst und dann da unter Umständen 2-3 Stunden warten musst, oder?
Ja, vor allem, weil es halt, wenn es dumm läuft, kann dir das die ganze Woche verhauen. Wenn du, sag ich mal, mittwochs jetzt, sag ich mal, stehst du 3 Stunden rum, der Rest von der Woche ist aber durchgetaktet, dass du Freitagabend zu Hause bist und du verlierst dann da 3 Stunden, an denen du dann nicht mehr 3 Stunden fahren kannst, dann kannst du die ja am nächsten Tag nicht fahren, weil du kannst ja deine 3 Stunden sozusagen nicht nachholen.
Ja, aber wie kommt es zu diesen Verzögerungen? Woran liegt das? Liegt das daran, dass ihr selbst verkehrsbedingt nicht pünktlich sein könnt und die euch dann einen neuen Timeslot zuordnen? Ist das Unzuverlässigkeit? Oder woran liegt das, dass ihr da so häufig vor Ort dann warten müsst?
Boah, das ist eine ganz gute Frage. Also manchmal ist die Ware nicht fertig. wenn zum Beispiel beim Beladen oder die haben halt keine Lust, dich zu beladen oder ich kann es nicht sagen, das hat so viele Faktoren. Es ist alles schwierig.
Aber wer bezahlt das denn dann? Ist ja dein Spediteur, ja, dein Chef muss ja dann stinksauer
ja.
sein, oder? Der sagt
ja,
doch, Junge, komm da weg, sieh zu, dass du da fertig wirst.
Ist
wir
auch.
Müssen weiter, oder?
Aber
oder
also bei uns wird mir da kein Druck gemacht. Natürlich, er wird dann gesagt, okay, geh halt noch mal rein, frag noch mal nach, aber man hat halt keinen Einfluss drauf. Manche zahlen dann Standgeld an meine Spedition, aber halt auch nicht jeder, ne? Und es ist halt manchmal so, da kommt man mit zwei Paletten an und dann lassen die einen nicht abladen, weil sie keine Rampe haben oder weil, keine Ahnung, das sind so Sachen, die verhauen einem dann die ganze Planung. Ich habe das große Glück, dass ich ja fast, also eigentlich nie zu Discountern muss und dementsprechend auch keine Zeitfenster habe, weil das bei denen gang und gäbe ist mit diesen Zeitfenstern. Bei dem, was ich fahre, gibt's aber im Regelfall keine Zeitfenster. Also ich soll halt so früh wie möglich immer dort sein. Also wenn die morgens um 7 Uhr anfangen, dass ich halt um 7 Uhr da bin und dann kann ich da meistens problemlos abladen.
Also aber das heißt, okay, du hast dann, also, oder wie viel Zeit planst du so in der Regel ein für so einen Umschlag oder wie nennt man das Umschlag bei euch?
Ja, fürs Abladen halt, ja. Oder? Ich sag fürs Abladen.
Ja. Wie ist das? Wie lange dauert das in der Regel?
Also ich meine,
abladen und gegebenenfalls auch neu aufladen oder bist du, oder wie läuft das bei dir?
Ja, das ist halt, man kann das nie so pauschal sagen in der Branche, weil es halt nicht den LKW-Fahrer gibt. Weil Kühler fahren ist halt schon Beispiel schon wieder anders als mit dem Planenzug unterwegs sein. Tieflader fahren ist wieder anders als mit dem Planenzug und als mit dem Kühler. Ne? Also es gibt jetzt nicht so pauschal. Dementsprechend kann ich das mit der Beladung natürlich, ist immer abhängig davon, was ich drauf habe. Wenn ich eine Maschine drauf habe, die man mit dem Kran rausheben muss, dann ist das unter Umständen in einer halben Stunde erledigt. Die ganze Geschichte. Wenn ich 33 Paletten drauf habe, dann dauert es auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, bei welchem Kunde, was die für eine Ameise haben und wie motiviert die Leute sind und wie gut die Organisation drumherum ist. Aber also für einen kompletten Zug würde ich jetzt mal so eine Stunde einfach sagen zum Abladen. Wenn ich zwei Paletten habe, dann kann das alles sein. Es kann sein, es dauert 10 Minuten. Es kann sein, ich stehe 2 Stunden, weil sie mich nicht an die Rampe lassen. Also es ist, ja, wie gesagt, das ist nicht kalkulierbar, berechenbar ist.
Okay, jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen. Das war meine Schuld mal wieder, wie immer. Ich hatte dich nämlich dann vorhin gefragt, was ist denn eigentlich, wenn du dann mal die Chance hast, deine Pause zu haben? Ja, also wenn wir das.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Oder ich wollte es fragen, ich weiß gar nicht, ob ich schon gefragt habe. Wenn nicht, dann tue ich das jetzt nochmal. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt deine Arbeit verrichtet. Du hast deine Ware abgegeben und hast jetzt erstmal frei. Ja, 11 Stunden oder 9 Stunden. Was machst du dann genau? Legst du dich sofort aufs Ohr? Wahrscheinlich gehst du erstmal was essen und dann legst du dich aufs Ohr oder oder beschäftigst du dich noch mit anderen Kollegen? Keine Ahnung. Was machst du?
Also es kommt wieder drauf an, wie der Tag halt war. Also wenn ich, sag ich mal, um 1 Uhr morgens losgefahren bin und dann eine 9 Stunden Pause mache und danach praktisch um 16 Uhr stehe, also 15 Stunden Schichtzeit habe, dann mache ich da nicht mehr so viel. Also da bin ich dann hundemüde, da lasse ich mich von meinem Tablet berieseln und dann gehe ich ins Bett und je nachdem auch, wann ich am nächsten Morgen wieder los muss. Ja, das.
Das heißt, also, du guckst dir da noch auf deinem Computer irgendwie einen Film an oder so?
Ja, und, genau, eine Serie.
Oder hast sowas. Wahrscheinlich einen Streamingdienst, nehme ich mal an, ne?
Den, ja, genau. Ist
wahrscheinlich
genau.
Für euch Gold wert, oder?
Ja, ich habe es halt zu Hause, lade ich mir das halt runter aufs Tablet und dann, also bei Netflix jetzt oder was weiß ich wo, bei so einem Anbieter und dann kann ich mir das da unterwegs dann reinziehen.
Also ich erahne, du guckst gerne Serien, oder?
Ja, schon. Aber manchmal bin ich auch einfach nur am Handy und schreibe mit irgendwelchen Leuten. Oder, ja, im Normalfall esse ich was, schaue noch was an, eine Stunde oder zwei und dann bin ich so müde, dass ich ins Bett gehe.
Und was isst du dann? Isst du dann wahrscheinlich doch nicht bei einer Raststätte, das ist ja viel zu teuer, ne?
Ja.
Autohof oder wo wird gegessen?
Nee, ich lebe aus dem Kühlschrank sozusagen. Also ich habe ja einen Kühlschrank im LKW, habe da Aufstrich dabei und Brot und dann mache ich mir meine Brote da unterwegs. Aber das machen auch andere Kollegen anders. Manche gehen jeden Abend essen. Andere, weiß ich nicht, haben einen Gaskocher dabei und machen sich dann was Warmes. Aber ich bin eigentlich mit meiner Brotesserei. Probiere immer wieder neue Aufstriche aus. Mir schmeckt's immer doch. Und okay. ab und zu gehe ich dann auch, also wenn ich jetzt auf dem Autohof stehe und die 10 Euro zum Parken zahle, dann kriege ich ja immer so einen Gutschein. Und dann gehe ich natürlich auch was essen von dem Gutschein, weil sonst habe ich diesen Gutschein ja kann ich ja nichts mehr mit anfangen, aber ich bin halt Schwabe, ja, gebürtiger Schwabe und deswegen bin ich bei Thema
Sparsamer
Essen.
Sparsamer Mensch.
Richtig, bin ich immer ein bisschen geizig.
Okay. Und das heißt aber gut, aber belohnst du dich hin und wieder, dass du irgendwie oder einen festen Tag hast, wo du weißt, so, jetzt habe ich ein bisschen mehr Luft, wo du auch mal wieder ein Bier trinken gehst oder doch mal rausgehst, irgendwo in eine Kneipe oder sogar in Diskothek, oder macht man sowas während der Fahrt einfach nicht?
Nee, also Alkohol gar nicht. Also das möchte ich auch nicht abends trinken und am nächsten Tag dann noch fahren. Und ich meine, das ist, oft stehe ich halt auch gar nicht an so einer Stelle, wo dann irgendwelche Vergnügungssachen wären. Also ich bin da auf dem Industriegebiet, meistens gezwungenermaßen, manchmal freiwillig. Also gezwungenermaßen, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe auf der Autobahn. Und da kann man dann eh nicht so viel machen.
Okay. Und ich bin auch, irgendwie. Das ist interessant. So, also du trinkst jetzt wirklich gar keinen Alkohol während der Arbeit. Also von Montag bis Donnerstag ist bei dir definitiv Alkoholverbot für dich.
Richtig, ja.
Aber machst du das nur so oder machen das alle Kraftfahrer?
Ich hoffe, alle machen es so. Also besoffen fahren, ich meine, don't drink and drive, das ist weder PKW noch LKW, das sind Sachen, die gehen gar nicht. Man hört es ja in den Medien immer wieder, dass da am Wochenende wohl getrunken wird. Das betrifft aber dann im seltensten Fall, also sie mit Sicherheit werden deutsche Fahrer da auch was trinken, aber die meisten sind ja zu Hause am Wochenende. Und wenn man natürlich jetzt, sage ich mal, wie die teilweise 6, 7, 8 Wochen am Stück unterwegs sind, dass man dann das irgendwann nicht mehr aushält, dieses jedes Wochenende auf diesen Rastplätzen rumzustehen, wo man nichts machen kann, dass man dann irgendwann zur Flasche greift, das kann ich irgendwo ein Stück weit verstehen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass man sich dann hinter das Lenkrad setzt, noch mit Restalkohol.
Dass man was, Entschuldige, das habe ich nicht verstanden.
Dass man sich teilweise dann noch hinter das Lenkrad setzt. Also, ich meine, die Polizei ist ja mittlerweile da hinterher und macht sonntagabends Alkoholkontrollen oder montagmorgens. Und dann haben die teilweise noch 1,5 Promille. Also, gemessen.
Ja,
also
in anderen Worten, das ist ja schon ein spannender Punkt. Weil ich meine, gut, wie du gerade sagst, es hat schon ein gewisses, sag ich mal, Suchtpotenzial, würde ich sagen, der Beruf des Kraftfahrers, dass man einmal aus Langeweile, sage ich jetzt auch mal heraus, es gibt ja auch auf diesem Planeten genug Menschen, die aus Langeweile heraus Drogen konsumieren oder Alkohol, oder Einsamkeit. Das wäre jetzt ja, würde mich jetzt nicht überraschen, wenn das ein Beruf wäre, wo explizit viel getrunken wird, gerade wenn die dann abends allein sind. Und wie siehst du das?
Ja, genauso wie du. Also
ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich, das war jetzt.
Ich war nie der Typ, der irgendwie unter der Woche getrunken hat. Also das habe ich doch nie gemacht. Wenn dann am Wochenende war mal was. Aber ich kann mir gar nicht, ich habe auch kein Bier dabei. Ich kann es mir auch gar nicht vorstellen, mir abends also einfach so ein Bier. Also ich weiß nicht, das habe ich noch nie gemacht. Und ich kann das schon, wie gesagt, das Verständnis dafür ist schon da, dass ich hab's ja auch schon, ich war auch schon am Wochenende unterwegs und das ist einfach, es frustriert. Und wenn ich überlege, die haben oft Familie dann zu Hause, weil sie die machen, also aus Osteuropa, viele Fahrer machen es halt wegen dem Geld, den Job, weil du halt verhältnismäßig gut verdienst. Also die, keine Ahnung, kommen auch 1500 bis 2000 Euro netto im Monat. Und das Mindestlohn in Rumänien ist, sind beispielsweise 400 Euro und in Litauen sind es auch 400 Euro. Ja, und wenn du dann 2000 Euro verdienen kannst, dafür aber 5 Wochen unterwegs bist, da kann man sich dann schon abwägen, ob man das nicht macht. Und die schicken halt das meiste Geld wieder nach Hause für die Familie. Und wenn dann die Frau auch Stress macht oder mal Stress mit den Kindern hat und du bist halt irgendwo in Deutschland oder Frankreich oder was weiß ich wo, tausende von Kilometern weg, dass du dann halt irgendwann da anfängst zu trinken, das, wie gesagt, das irgendwo, ich kann schon verstehen, was ich halt nicht verstehen kann, ist dieses besoffen Fahren, aber ich denke halt schon, dass man auf Dauer einfach da auch ein bisschen sozial abstumpft, wenn man die ganze Zeit alleine ist, also
das kann ich mir auch so vorstellen, das denke ich eben auch. Das ist, deswegen hatte ich gedacht, dass ihr euch zumindest dann da abends nochmal zusammensetzt, irgendwie dann eben Kaffee oder einen Tee trinkt oder eben ein Bier, was ja per se aus meiner Sicht jetzt auch nichts Verwerfliches wäre, wenn man abends ein Bier trinkt. Das kriegt
nee, ist nicht. Auch nicht. Ich habe ja nichts gegen ein Feierabendbier gesagt. Ich meine nur, wenn man, ich meine jetzt hier, ich meine trinken abends.
Im Flugzeug, dass er schon im Auto sitzt und schläft. Ja. Auto liegt und schläft.
Also ab und zu treffe ich schon auch so, sag ich mal, einen Abonnent oder so, der zufällig in der Nähe ist. Da gehe ich natürlich schon abends was mit dem Trinken. Aber wenn ich beispielsweise in Italien bin, da sind eigentlich im seltensten Fall deutsche Fahrer um mich rum. Das sind oft viele Italiener natürlich, logischerweise. Und halt auch viele aus Osteuropa, wo ich, da kann ich ja, mit denen kann ich ja kein Bier trinken. Die verstehe ich ja leider nicht. Und ich habe zum Beispiel auch mal an Weihnachten war das, habe ich mit so einem Litauer mehr oder weniger mit Händen und Füßen gesprochen. Nee, es war gar kein, es war eine litauische Spedition, aber ukrainischer Fahrer. Und er hat gesagt, ja, das ist schon so verrückt. Also auf polnischen LKWs sitzen auch oft gar keine Polen mehr, sondern Ukrainer, weil die haben sozusagen ein Abkommen mit der Ukraine, dass sie den, also ein bilaterales Abkommen, und dann sind die in Polen beschäftigt und dürfen dann in ganz Europa fahren. Aber ein Ukrainer darf nicht in Deutschland so mal eben so arbeiten. So, das ist der Witz. Aber das schweift jetzt so arg ab. Auf jeden Fall habe ich mit ihm gesprochen und er hat auch mir gesagt, er hat Frau und Kinder zu Hause und der war über Weihnachten und Neujahr unterwegs. Und hat dann auch, habe ich gefragt, ne, warum er das denn macht und nicht bei der Familie ist, hat er gesagt, ja, wegen der Kohle halt, ne? Das war der einzige Grund.
Ist das für dich auch so, vielleicht, dass diese Tatsache, dass du eben so auf YouTube so aktiv bist, dass das auch mit dem, also einfach ein guter Zeitvertreib ist für dich während der Ruhephasen?
Ja, wobei ich eigentlich, wenn ich Pause habe, gar nicht so viel aufnehme. Also ich brauche auch ein bisschen, es haben schon Leute da so kommentiert hier, ich soll mal mehr zeigen, was ich während der Pause mache, aber es ist eigentlich uninteressant, weil ich schaue halt meine Serie an und dann esse ich was und dann ist Feierabend und irgendwo will ich dann auch mich hier nicht komplett gläsern machen, so dass man weiß, der macht abends immer das und das und das.
Aber man muss schon wirklich, also es gibt da so verschiedene Typen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der kann sehr gut alleine sein. Ich bin es nicht mehr mit 3 Kindern und als verheirateter Mann. Aber ich kann sehr gut alleine sein. Mich hat das noch nie gestresst. Es gibt ja aber wieder andere Leute, die das gar nicht können. Und für die wäre dieser Beruf ja nun wirklich gar nichts, oder?
Nee, für die, also man muss schon so ein bisschen so, man muss mit Einsamkeit würde ich es nicht nennen, aber man muss halt damit Zeug kommen, dass man halt alleine ist sozusagen. Ich bin jetzt nicht einsam, wenn ich die Woche unterwegs bin, aber man ist halt alleine so. Wenn man aber der Typ dafür ist, also ich möchte auch niemand absprechen, den Beruf, aber man muss sich halt einfach im Klaren sein, dass es halt nicht die rosige Welt ist, wo alles schön ist, sondern dass es echt harte Arbeit ist. Und auch mit viel, mit man muss halt, man gibt halt viel auf. Also Privatleben ist halt nicht mehr viel, viel möglich.
Es ist ja auch so ein Klischee, finde ich. Also ich weiß nicht, ob das stimmt oder zutrifft oder nicht, aber dass auch viele Fernkraftfahrer auch häufiger Prostituierte aufsuchen, ne? Also gibt ja auch immer wieder diese Puffs an Autobahnen. Ich glaube zum Beispiel, ne, an der A9, irgendwo da bei Nürnberg, ist, glaube ich, ein ziemlich berühmter. Oder ist das nicht, auch, also für mich wäre es nachvollziehbar. Würdest du sagen, das trifft zu, dass viele LKW-Fahrer Prostituierte aufsuchen? Aus Gründen der Einsamkeit?
Ich würde sagen, wo die Nachfrage danach ist, es ist dann auch das entsprechende Angebot. Also wenn das neben der Autobahn ist, wahrscheinlich schon, ja. Kann ich, ja, klar, doch. Also gibt da sicherlich den einen oder anderen, der da mal Bedürfnis hat dafür. Kann ich ja auch irgendwo ein Stück weit verstehen. Ne?
Kann ich auch verstehen, absolut.
Weil halt viele sind ja...
Also gerade da kann ich es wirklich, wirklich verstehen, dass wenn man, wie du sagst, auch im Zweifel 5 Wochen unterwegs ist und dann ist es naheliegend.
Nee, und viele, viele ältere Kollegen sind ja auch geschieden, weil die Frau irgendwann gesagt hat, ich mache das nicht mehr mit, wenn du die ganze Woche weg bist und so. Das ist da schon auch ein Thema. Ne? Ich krieg's ja bei den Kollegen mit.
Stehst du im Austausch mit deinen Kollegen? Gibt es viele, mit denen du sogar befreundet bist? Oder?
In der Firma, gibt es schon ein paar, mit denen ich so Kontakt habe. Aber das Ding ist halt, man hat halt einen extremen Altersunterschied. Also ich bin ja mit 25, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber der größte Teil der Fahrer ist ja über 50. Also ich sehe ja auch ganz selten so junge Kerle da drauf sitzen. Und natürlich mit jemand, der ist ja ganz anders aufgewachsen als ich.
Wenn ich bist du da wirklich jetzt quasi schon Kraftfahrer 2.0? Merkst du an dir selber, wenn du dich vergleichst mit den alten Jungs, die schon seit 40 Jahren da am Steuer sitzen, dass du eine neue Generation bist, auch als Kraftfahrer?
Ja, also ich meine, man wird ja belächelt von den alten Hasen, weil man heute ja viel komfortablere LKWs hat und früher wäre das ja nicht so gewesen und früher wäre das der Job für die harten Hunde gewesen und heute kann es jeder machen. Und ein Stück weit stimmt es schon, aber ich finde halt auch immer, ich meine, wenn man früher schon Standklimaanlage gehabt hätte, dann hätte es ja auch jeder von denen eingebaut. Also ich meine, das kann man ja jetzt so nicht sagen, nur weil es Komfortsachen gibt.
Das ist dann, der klassische Spruch, früher war alles besser und anders und wir haben damals noch, also ja.
Ja, aber also ich meine, du musst es dir so vorstellen, also ich habe mich jetzt neulich mal in so einen LKW gesetzt aus den 60er, 70er Jahren. Das ist also das kannst du nicht, du hast keinen Platz, du kannst da drin nicht stehen, du hast keine Verstaumöglichkeiten, also es war schon eine ganz andere Welt, also wirklich komplett
und trotzdem
anders.
Trotzdem ist es ja lustig, dass dann der Beruf des Kraftfahrers früher deutlich beliebter und respektierter, glaube ich, schon war als heute, oder?
Ja. Ja, das, ja, es waren halt andere Zeiten. Man hat
ja, genau.
Halt da,
das ist interessant. Halt, ne? Das, der Komfort ist größer. Auch gibt ja jetzt auch immer mehr Frauen. Stichwort Trucker Babes. Einige von den Ladies habe ich schon kennengelernt und mit denen auch zusammen gedreht. Bei Abenteuerleben. Aber es ist interessant, ne? Dass trotzdem, obwohl der Komfort gestiegen ist und man meinen würde, es wäre heute angenehmer, dass die Akzeptanz und die Beliebtheit des Berufes geringer geworden ist.
Ja. Ist eigentlich schon komisch, ja. Aber man, wie gesagt, es hat halt angefangen mit dieser, mit dem Kosten. Also ich meine, früher war das ja auch lizenziert, also es war ja staatlich geregelt, der Markt. Es gab ja diese Lizenzen und dann, oder Konzessionen oder wie das hieß. Und es war ja keine freie Marktwirtschaft. Da hat man praktisch, wenn man LKW hatte und in Deutschland fahren durfte mit dieser Konzession, die 100.000 Mark gekostet hat, da hat man halt einen Reibach gemacht. Ja, und dann hat man den Markt immer weniger reguliert und dann irgendwann kam die Osterweiterung und dann ist natürlich sind die Polen gekommen und sind halt viel günstiger gefahren hier. Und das hat dann halt vielen deutschen Speditionen sozusagen das Wasser bis zum Hals stehen lassen. Ja, und man konkurriert halt mit Firmen, die eine ganz andere Lohnstruktur haben, wo man da einfach nicht mithalten kann. Also ich meine, wie gesagt, wir hatten es vorhin vom Mindestlohn 400 Euro in Litauen und ein Fahrer in Deutschland unter 2.600 Euro findest du schon keinen mehr, brutto. Ja, und da zahlst du als Arbeitgeber nochmal 1.500 Euro drauf. Ja, also bist dann irgendwo bei Lohnkosten von knapp 4.000 Euro und der Litauer oder der Pole hat halt 400 Euro. Ja.
Das heißt, wie ist denn die Stimmung so unter den, also politisch gesehen, unter den Brummifahrern? Ist man da eher EU-Befürworter oder EU-Gegner? Also ich hatte jetzt, klar, was du jetzt gerade da aufzählst, könnte ich mir vorstellen, dass dann einige sagen, früher war alles besser, vor dem Euro und alles. Und auf der anderen Seite muss man ja eben sagen, dass gerade Stichwort Grenzen, das du mal vorhin mal angesprochen hast. Ja.
Ja.
Also ich meine, ich bin jetzt 39 und so, ich weiß das noch, dass das früher was völlig anderes war, wenn du da eine Grenze über zu einem unserer Nachbarländer alleine überschritten hast, dann war das mit Stress verbunden. Und
Stau und dies und das.
Für einen LKW-Fahrer erst. Ein Albtraum muss es ja gewesen sein. Also alleine, was das für ein Zeitgewinn ist heutzutage, dass du durch diese nicht vorhandenen Grenzen nicht ständig kontrolliert wirst, doch ein Riesengewinn für euch.
Ja, ich weiß ja nicht, wie es früher war. Ich kenne es nur aus Erzählungen. Und ich glaube, im Nachhinein betrachtet, sagt man, ach ja, das war ja doch nicht so schlimm an der Grenze. Ich persönlich finde es geil, dass ich einfach jetzt auch, egal vom Ende, ich kann nach Frankreich fahren, ich fahre einfach rüber. Oder ich fahre nach Belgien, ich fahre einfach rüber. Ist egal, ich habe da kein Problem mit. Und dann kann ich in Belgien Fritten essen, ist doch toll, und dann fahre ich wieder nach Hause. Und früher, da hätte man erst an die Grenze und dies und das und dann Kontrolle und hier und da und gucken und machen. Und dann wollen auf einmal ganz viele Leute Fritten essen in Belgien, dann steht man erstmal im Stau an der Grenze und so. Also ich kenne das ja auch. Ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen früher mit den Grenzen. Also ich kenne ja nur.
Du bist ja erst 25 und eben, es ist toll, es freut mich, dass du das so auch anerkennst und siehst, weil deswegen wundere ich mich in unserem Land immer so ein bisschen, dass die Menschen tatsächlich offenbar diese Vorzüge der Europäischen Union teilweise in Frage stellen, beziehungsweise nicht sehen. Für mich ist das ein gigantischer Gewinn, deswegen bin ich auch begeisterter Europäer. Aber anderes Thema. Aber wie ist es denn bei deinen Kollegen? Siehst du das so, dass die da sind es?
Man hat halt schon deutliche, wenn ich überlege, was man früher als Kraftfahrer verdient hat und also was ich von denen erzählt bekommen habe und wie das Verhältnis dann heute ist, ist natürlich schon eine andere Welt. Also einer, der hat mir erzählt, der ist auch gefahren und dann hat man hier beim Daimler in Sindelfingen Leute gesucht im Werk für die Spann und dann ist er da nicht hin, weil er da 1.000 Mark weniger verdient hat als beim LKW-Fahren. Und das, wenn ich überlege heute, was man bei Mercedes verdient und das im Vergleich zu mir, ja, wenn, also dann kann man es ja sehen, wie ungefähr das Verhältnis sich geändert hat, ne? Also da kann ich schon verstehen, dass man da irgendwo ein bisschen hier die, wie soll ich sagen, die Kritik hat an dieser, es ist auch ein unfairer Wettbewerb, ne? Eigentlich soll ja nicht der gewinnen, der also der Gewinn, der am günstigsten bei den gleichen Konditionen anbietet. Und ich meine, die haben halt, wie gesagt, der Lohnvorteil ist halt, da kann man halt nichts, da kann man nicht dagegen anstiegen, weil du findest in Deutschland, wie gesagt, keine Leute mehr, wenn du da mit so wenig Geld ankommst. Und ja, das ist halt alles ein bisschen, ich weiß, wie die politische Stimmung ist. Ja, es meistens sind nicht so begeistert von der EU, sage ich mal so.
Schade, sehr, sehr schade. Wie würdest du es einschätzen in Zukunft? Also was wäre denn deiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg für Speditionen, um Kraftfahrer wieder mehr zu locken, um diesen Beruf des Kraftfahrers wieder schmackhafter zu machen? Für deutsche Fahrer? Wäre das der Komfort im Fahrzeug?
Naja, der ist ja schon sehr, sehr auf sehr hohem Niveau. Also ich meine, man muss ja nur mal in so einen alten LKW einsteigen. Das reicht schon, der Sitz, wenn man sich auf den Fahrersitz sitzt und dann setzt man sich in den neuen, was weiß ich, in irgendeinen neuen LKW rein von irgendeinem Hersteller, ist egal, und setzt sich da auf den Fahrersitz, dann ist schon, merkt man schon den Unterschied vom Federungskomfort und so weiter. Aber ich meine, über meine Videos kann ich ja viele Leute begeistern für die Arbeit. Also das habe ich ja auch schon, habe ich viele Kommentare bekommen und Nachrichten hier, ja, wegen dir habe ich jetzt angefangen mit der Ausbildung oder mit dem Führerschein oder was weiß ich, und das ist doch schön. Also so kann das schon funktionieren. Aber ich sage halt immer, wenn mich jemand anschreibt, du musst ja halt drüber im Klaren sein, was über die negativen Seiten von dem Job. Und die ändern sich, lassen sich nicht so einfach ändern, weil man das ja auch gar nicht von der Spedition beeinflussbar ist. Sag ich mal zum Beispiel die Unkalkulierbarkeit an den Laderampen beim Verlader oder beim B-Lader, das kann ich ja als Disponent, wie soll ich das beurteilen? Klar, wenn ich die Firma kenne und weiß, okay, da war ich jetzt schon 10-mal, ich habe 5-mal, stand ich dann eine Stunde, bis was passiert ist, dann kann man es ja irgendwie so planen. Aber wenn man halt irgendwelche Ladungen hat bei irgendwelchen Fremdspeditionen, wo man im Zweifelsfall einmal hinfährt, dann weiß man ja immer nicht, was einer erwartet. Und es wird ja momentan auch viel getan fürs Image und sowas. Aber wenn ich halt dann, ich denke halt so, die Leute fahren in Urlaub und am Samstag auf der Raststätte, dann sehen sie, wie die Leute vor dem LKW sitzen und Wodka trinken. Da kann man 20.000 Euro in die Image-Kampagne stecken. Das ist doch das Bild, was hängen bleibt am Ende des Tages. Also, ich, so sehe ich das, ne? Und das ist ja auch, ist ja, einfach ein bisschen schwierig, weil ich weiß ja, dass die haben es jetzt ja alle kapiert, dass man Werbung machen muss und so, aber ob das da nicht sowieso schon zu spät ist, ich weiß es nicht. Also in meinem Bekanntenkreis kenne ich keinen, der Bock hätte, LKW zu fahren. Und ich glaube, das wird sich auch nicht mit Image-Kampagnen ändern lassen und auch nicht mit noch mehr Gehalt. Also, oder was heißt noch mehr Gehalt? Mit 5.000 Euro brutto oder 10. Gut, wenn man jetzt sagen würde, okay, du verdienst im LKW fahren 8.000 Euro im Monat netto, dann würde man wahrscheinlich schon wieder Leute finden. Aber das kann ja keiner bezahlen. Und ich meine, letztendlich ist es ja auch die Verbraucher selber, die das bezahlen. Weil der Transport, der muss ja von irgendjemand gemacht werden. Wenn ich jetzt was bestelle, wenn ich jetzt ein Auto kaufe, das war ja, jedes Teil war ja schon mal auf dem LKW.
Eigentlich, okay, was ich im Land kaufen kann. Was wäre denn, wenn du jetzt als persönlicher Fahrer mit deinen 5 Jahren Berufserfahrung, was sind denn deiner Meinung nach die Vorzüge, wenn dich jetzt jemand fragt und du müsstest jemanden überzeugen?
Ja, das habe ich doch vorhin schon mehr oder weniger gesagt eigentlich. Also man hat eben diese Verantwortung für das Fahrzeug, das man dafür pflegt. Man hat 120.000 Euro unterm Hintern, genau, um die man sich kümmern muss, was ja schon mal eine große Verantwortung ist. Dann hat man die Freiheiten ein Stück weit. Man sieht viel, man kommt rum, man hat Abwechslung, man ist nicht den ganzen Tag in der Halle und sieht nichts von der Welt, sondern man kommt an schöne Orte. Was sind noch Vorteile? Ich weiß nicht, man erlebt halt einfach viel. Also es ist jetzt nicht so, jeder Tag ist anders. Klar, man fährt natürlich, aber man hat dann trotzdem immer wieder andere Sachen.
Und das sind doch wiederum ein paar Dinge, die du da nennst, die hat definitiv nicht jeder Sesselpupser, der im Büro an seinem Computer
eben
sitzt.
Und ich muss dazu sagen, der Verdienst ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Also bei einer guten Firma verdient man zwischen 2.300 Euro netto, 2.400 Euro netto, klar, mit Spesen und allem Pipapo, alles zusammen. Und wenn ich halt überlege, wenn ich auf der Baustelle arbeite, dann habe ich ungefähr das Gleiche, aber ich tue halt körperlich schon anstrengender arbeiten als beim LKW-Fahren. Es ist auch anstrengend, aber ich glaube, es ist nicht so anstrengend wie 8 Stunden auf der Baustelle Steine schleppen. Also es ist, wie gesagt, es ist jetzt nicht, ich will es hier gar nicht so schwarz malen, aber man muss sich halt einfach im Klaren sein, dass es für Privatleben dann nicht mehr viel Raum bleibt.
Hast du schon mal eine Beziehung gehabt, die daran gescheitert ist, dass du diesen Beruf ausübst?
Nö.
Oder eine Bekanntschaft?
Nee. Ja, ich habe es halt gehört, ja, von anderen Leuten.
Aber du selber hast es sowohl jetzt sag mal Freundschaften als auch also
Beziehungen? Nee, mit den Freunden kriegt man das eigentlich alles geregelt. Also man sieht sich ja im Regelfall sowieso nur am Wochenende. Also wenn die Leute alle arbeiten, dann hat man unter der Woche ja eh nicht so viel Zeit. Und das mit Freunden ist eigentlich kein Problem. Aber halt, ich denke mal, wenn man eine Freundin daheim hat, ich habe es ja noch nie getestet im Selbstversuch, aber ich stelle es mir nicht so einfach vor. Wenn man halt nicht mal sagen kann, okay, ich bin am Freitag um 18 Uhr zu Hause und dann steht man halt doch im Stau oder dann hat es halt doch die Palette nicht fertig geworden und dann wird es halt doch Samstag. Da ist natürlich niemand von begeistert. Oder dann so ein Wochenende geht halt schnell rum. Also dann gehe ich samstags einkaufen und der halbe Samstag ist schon wieder weg und dann habe ich noch anderthalb Tage sozusagen frei.
Ja, vor allem der Sonntag ist ja dann auch schon wieder hinüber, wenn du dann nämlich nachts um 2 Uhr wieder aufstehen musst, von der Nacht von Sonntag auf Montag.
Ja, ja.
Dann kannst du ja de facto, auch Stichwort feiern mit deinen Freunden oder was, auch schon wieder schwierig. Du musst ja dann, wann gehst du ins Bett am Sonntag? Wahrscheinlich sehr früh, ne?
Um 8 oder so.
Um 8. Also ja, wie gehst du denn damit eigentlich um, mit diesem ständigen Rhythmuswechsel?
Das ist ja das ist anstrengend, ja. Aber man gewöhnt, also solange man nicht, so, ich muss ja fast nie nachts die Nacht durchfahren. Ich muss ja meistens, dann muss ich halt um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr losfahren. Und unter der Woche geht's auch, weil ich sag mal, wenn ich im LKW bin, dann habe ich ja eh nicht so viel zu tun. Sondern da habe ich nichts, was mich ablenkt. Da gehe ich dann halt ins Bett, gehe ich auch um 18 Uhr ins Bett. Das ist mir dann eigentlich relativ egal. Und dann schlafe ich halt einfach. Aber zu Hause so manchmal, wenn man dann sonntags doch nicht einschlafen kann, abends ist schon hart um 1 oder um 2 Uhr wieder aufstehen. Und vor allem, das kann dann sein, von Montag auf Dienstag schläft man dann wieder normal. Also schläft man wieder bis 6 Uhr morgens oder sowas. Aber solange es nicht in diesen Nachtrhythmus reinkommt, komme ich eigentlich mit dieser Umstellerei relativ gut zurecht, muss ich sagen.
Bist du ein einsamer Mensch?
Einsam?
Mhm.
Nö. Eigentlich ja, nicht, ne?
Weiß ja nicht. Also, oder mal anders gefragt, was machst denn du, wenn es dir einfach mal nicht gut geht, während deiner Arbeitszeit, dieser 4 Tage, die du unterwegs bist, wo andere Leute dann einfach entweder mal mit dem Arbeitskollegen schnacken oder eben am Abend mit der eigenen Frau, Freundin, bestem Kumpel, sonst wem, sagen, komm, wir gehen jetzt ein Bier trinken und du erzählst mal, was ist denn los mit dir. Was machst, wartest du dann bis zum Wochenende oder greifst du zum Telefon? Wie machst du das, wenn es dir einfach mal nicht gut geht?
Telefonier mal dann schon mal mit jemand, ja, mit meinem Papa zum Beispiel oder so. Ja, aber ich bin eigentlich ein positiver Mensch. Mir geht es eigentlich selten nicht gut unter der Woche, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich, klar, doch, okay, wenn es mal nicht so läuft, dann kotze ich mich schon bei jemand aus. Aber ich habe ja sozusagen auch ein paar Kollegen und denen kann ich dann ruhig mal so eine Sprachnachricht in WhatsApp schicken, wo ich so sage, ah, heute ist wieder alles scheiße und dann ist auch wieder gut. Also aber so schlecht gehen, nee, eigentlich, das habe ich eigentlich ganz selten, muss ich ehrlich sagen. Wenn überhaupt mal. Also mir geht es manchmal wegen der Arbeit halt, bin ich nicht so gut drauf, aber also weil es halt wieder irgendwo was nicht läuft. Aber selbst das ist eigentlich relativ selten.
Was ist denn so die, was würdest du sagen, was sind so die klassischen Berufskrankheiten eines Fernkraftfahrers?
Naja, ich würde sagen, mal an allererster Stelle sagen Übergewicht. Dann Rückenprobleme, eventuell auch wegen eben dem Übergewicht oder halt, weil man halt viel sitzt. Halt so typische Krankheiten von Leuten, die viel sitzen.
Was machst denn du dagegen? Also du hast ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, du bist ja jetzt alles andere als übergewichtig, ne? Bei dir ist alles passt, oder? Ich sag mal,
ein paar Kilo könnten schon noch runter, aber ich bin jetzt nicht unzufrieden mit der Figur, sag ich mal so. Also ich bin jetzt auch nicht übergewichtig.
Was tust du denn dagegen, dass das ja, nicht passiert? Eben. Dass du nicht irgendwann ja, auch als übergewichtiger Fernfahrer endest?
Da gibt's, naja, ich meine, Schritt Nummer 1 ist halt nicht jeden Abend essen gehen und die Truckerpfanne sich reinziehen im Autohof. Dann vielleicht auch, oder ich habe halt eben auch ein bisschen Gemüse dabei, also Karotten zum Beispiel dabei oder mal Äpfel dabei, solche Sachen. Und ess halt ansonsten mein Brot, ne? Und trink nur Wasser unter der Woche. Ich trage keine Cola oder nur selten Cola. Und wenn Cola, dann ist Cola Zero oder sowas. Also halt nicht so viel Zucker einfach zu sich nehmen. Und man hat ja auch ein bisschen Bewegung. Also beim Planefahren, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wenn man den ganzen Aufleger auseinanderbauen muss und gurten muss und alles, da hat man ja schon auch ein bisschen Sport, ein bisschen Bewegung.
Und machst du auch so, und sonst machst du aber jetzt nicht irgendwelche Übungen noch vorm Schlafen gehen oder gehst eine Runde joggen oder Sit-Ups, das machst du nicht.
Nee. Ja, das Problem mit dem Joggen ist halt, wenn ich joggen gehen würde, erstens mal kenne ich mich ja nicht aus, da weiß ich nicht, wo kann man denn überhaupt schön rumlaufen. Und zweitens,
inzwischen ist ja im Zeitalter von GPS und Google Maps und so wäre das ja, vielleicht stimmt, wahrscheinlich sogar noch wieder möglich, solange du nicht auf der Fahrbahn rumjoggst.
Das Hauptgegenargument ist ja, dass ich nicht duschen kann jeden Abend. Und wenn ich dann joggen gehe und dann komplett verschwitzt bin, dann ja, und dann keine Dusche habe, ja, ich meine, gut, das ist jetzt natürlich
das
auch nur
nervt, glaube ich, oder? Das kann ja, ich mir vorstellen, eben dass das und echt nervt, oder? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich sag's ganz offen, ich muss morgens kalt duschen. Ja? Also ich brauche das wirklich eiskalt, sonst komme ich nicht in den Tag. Das ist für mich wirklich so ein Ritual.
Ich würde auch.
Das ist echt ganz, ganz wichtig. Und ihr habt einfach diesen Luxus ja nicht. Ihr habt also oft genug nicht die Möglichkeit zu duschen und müsst dann warten, bis der nächste Autohof kommt oder was, ne? Wo es dann
ja, genau. Oder
das alles gibt.
Oder man kann beim Kunden duschen, zum Beispiel manchmal. Dann muss man nicht mal was bezahlen. Das ist mir immer, als Schwabe ist mir das natürlich immer am liebsten. Weil sonst kostet ja auch.
Was kostet
ja,
das? Was kostet das
drei, zwischen Autohof? Oh, zwischen 2,50 € und 4 Euro.
Mhm. Ja, es ist so, also, so teuer ist das zu duschen.
Ja, wird auch immer teurer natürlich. Also die Autohöfe, ich habe hab mal gehört, als dass einer 5 Euro wollte, aber da hört es dann für mich auf. Also dann gehe ich lieber nicht duschen. Dann dusche ich mich lieber mit meinem Wasserkanister, bevor ich 5 Euro fürs Duschen zahle. Also mal ganz ehrlich, irgendwo hört es auch auf. Weil es ja auch bei den Autohöfen, ich weiß, soll ich auf dem Autohof, normalerweise kann man immer eine Stunde gratis parken, also zum Beispiel dreiviertel Stunde Pause machen, und der hat nur 15 Minuten waren bei dem frei und ab 15 Minuten 1 Euro. Und den Euro muss ja ich bezahlen, den kann ich ja nicht, den kriege ich von meinem Chef nicht mehr zurück. Und dann kriege ich natürlich einen Voucher und soll mir dann bei denen im Laden was kaufen. Ja, aber da kriege ich ja nichts für 1 Euro, sondern dann muss ich gleich 3 Euro wieder zahlen. Und natürlich hört sich jetzt alles läppisch an, aber man muss es ja über die Woche rechnen, wenn ich das jeden Tag mache.
Ich verstehe schon auch, also es ist ja am Ende dann so, dass auch wenn ihr quasi euer Gehalt euch anschaut und diese Spesen scheinen ja für euch einfach schon auch wichtig zu sein und man versucht eben diese Spesen wirklich als Bestand des Nettogehaltes zu sehen und nicht als Spesen, um sie auszugeben. Ihr versucht es tatsächlich zu vermeiden, habe ich den Eindruck, ne?
Ja, ich mach's so, aber ich weiß, dass auch Leute gibt,
ja, ich habe schon mehrfach gehört, dass die Leute irgendwie versuchen.
Ich sage, man darf das nicht, ich kann jetzt nicht mir eine Wohnung mieten und dann die Spesen als meine Gehaltsgrundlage nehmen. Das sollte jedem klar sein. Aber Fakt ist einfach, wenn man sich geschickt anstellt und ein bisschen auf sein Geld achtet, dann bleiben am Monatsende was von den Spesen übrig und das kann man dann verwenden für, was weiß ich, zu Hause einen neuen Schreibtisch kaufen oder keine Ahnung was. Also das Geld landet ja auf deinem Konto. Es ist natürlich kein Gehalt, das ist klar, aber man hat es ja, wenn man den Monat überarbeitet, hat man das Geld ja. Also wie gesagt, das ist eigentlich kein Gehalt, ja, aber da kann man sich jetzt drüber streiten.
Freddy, würdest du sagen, dass dein Beruf gefährlich ist?
Ja, schon, ja. Also gefährlicher als andere Berufe auf jeden Fall. Vielleicht nicht als jetzt ein Handwerksberuf, aber gefährlicher als ein Bürojob wahrscheinlich schon, ja.
Und gefährlich im Sinne von Gefahr durch potenzielle Verkehrsunfälle oder auch gefährlich durch Raub und Überfall an Rastplätzen über Nacht?
Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle, Überfall. Ist eigentlich, ja, es kann so viel passieren. Du kannst vom Stapler angefahren werden, von der Ladefläche fliegen, dann nimmt dir jemand die Vorfahrt oder jemand donnert im Stauende in dich rein und schiebt den LKW zusammen oder du wirst überfallen. Das kann eigentlich alles, ist schon gefährlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Angst habe, wenn ich abends irgendwo. Also ich fühle mich manchmal nicht so richtig wohl. Das kommt schon manchmal vor, aber ich habe da nicht Angst, sondern es ist halt einfach ein bisschen, wenn man so irgendwo um London rum im Industriegebiet steht, alles ist dunkel und macht alles nicht so den sichersten Eindruck, dann ist da schon ein bisschen, fühlt man sich schon ein bisschen unsicher. Aber mittlerweile gibt es ja auch von den Herstellern Lösungen dafür. Also es gibt ja zum Beispiel von DAF, Nightlock heißt es, und da kann man dann die Kabine innen zumachen mit so einem Sicherungsstift. Und das haben jetzt auch andere Hersteller adaptiert, bei Renault und bei Scania gibt es, glaube ich, mittlerweile auch. Und dann kommt man da nicht mehr rein. Also die meistens, ich lasse dann auch die Fenster oben, weil das, der Trick ist ja, die lassen Gas rein in die Kabine mit dem Schlauch, Betäubungsgas, und schlagen dann die Scheibe ein, gehen in die Kabine und klauen dir deine Wertsachen raus.
Ach, und komm, echt? Das ist das ja, ja. Vorgehen. Das,
so, normalerweise okay. Schon, ja. Und im schlimmsten Fall. Im besten Fall klauen sie dir nur Diesel, dann sind wenigstens nicht deine Privatsachen weg. Und im schlimmsten Fall klauen sie dir halt auch noch dein Tablet, dein Handy, dein Geldbeutel aus der Kabine raus. Und du wachst dann morgens auf und bist komplett durch den Wind und alles ist weg. Das ist halt echt toll. Und stehst irgendwo im Ausland.
Ist dir schon mal Vergleichbares passiert?
Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Also ich mach's dann so, ich nehme dann oft einen Spanngurt, wenn ich mich nicht wohlfühle. Und dann nehme ich die, an den Türen sind ja diese zwei, die Haken zum sich festhalten. Ja, und die sind praktisch mit der Tür ja verbunden. Also am Türgriff selber, ich weiß nicht, wie man das nennt. Türgriff. Ja, Türgriff.
Ich weiß, was
nennen?
Du meinst. Ja, genau,
wie schon. Und da gehe ich mit dem Spanngurt durch und dann ziehe ich das ganz locker zusammen und dann kann man die Tür nicht mehr aufmachen, weil die Türen sozusagen zusammenhalten. Und wenn ich mich unwohl fühle, dann ist das mein Einbruchssicherungsmittel sozusagen.
Und hast du, ist dieses diese Methode schon mal zum Zug
gekommen?
Ist das schon mal,
nein.
Weißt du, ob dich schon mal versucht hat, jemand auszurauben?
Nee, ich glaube nicht, nein. Zum Glück nicht.
Mhm. Wovon hängt das ab? Hängt das auch von den Fahrzeugen ab, mit denen man fährt? Dass irgendwie, wenn ich jetzt ein besonders schickes Auto fahre, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich überfallen werde? Oder ist es Willkür? Wie ist es?
Ich glaube, das ist einfach Situation. Wenn die sehen, okay, man steht da irgendwo im Industriegebiet, dann fahren die hin und pumpen dir die Tanks leer und dann fahren sie wieder weg. Also das ist halt, das merkt man ja auch nicht. Die haben ja, also was ich gesehen habe oder wie die das normalerweise machen, ist, die haben zum Beispiel einen Sprinter, dann haben die in dem Sprinter eine Pumpe mit einem Schlauch und ein Fass halt oder ein Behältnis, einen Tank in dem Sprinter drin und dann fahren die dahin, das ist halt eine ultrastarke Pumpe und die zieht dir kurz den Tank, da die 800 Liter raus, so schnell kannst du gar nicht gucken und dann fahren die wieder weg und der Tank ist leer. Ja,
dann stehst du da, ne? Und dann beginnt der
ja.
Albtraum.
Ja, und es ist ja auch für die Spedition enorme Kosten. Also das haben wir schon relativ häufig mal gehabt, dass da wirklich der Sprit geklaut wurde. Ich habe auch schon Geschichten gehört, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob das da irgendein Gelaber war, dass die teilweise Löcher in den Tank gemacht haben. Also sie haben praktisch einfach ein Loch reingeschlagen in den Tank und dann den Sprit rauslaufen lassen. Also das habe ich auch schon gehört. Ob das jetzt gestimmt hat, weiß ich nicht. Aber ich konnte es mir schon vorstellen. So ganz rabiate Methoden. Weil es gibt ja Möglichkeiten, um den Tank, die brechen ja den Tank auf, den Deckel auf und machen den Deckel weg und dann mit dem Schlauch rein. Und dann saugen sie halt den Tank leer. Und dafür gibt es schon auch Sicherungstechniken. Ich weiß nicht, wenn du mal auf der Autobahn fährst und darauf achtest, es haben oft Polen und Litauen und sowas, die haben so eine Art Bügel um diesen Tankdeckel rum, der mit so einem Vorhängeschluss gesichert ist. Und dann kommst du natürlich nicht mehr so einfach, kriegst du den Tankdeckel nicht mehr so einfach ab. Und da war das dann wohl so, dass sie da ein Loch reingehauen haben und dann ist halt rausgelaufen. So. Aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber die müssen es ja auffangen und dann erstmal in ihren Tank rein. Das wäre ja viel zu viel Arbeit. Ich glaube, das schreckt die dann schon ab. Die nehmen dann lieber jemanden, wo sie gleich aufbrechen und raussaugen und dann ab dafür. Aber wie gesagt, das ist mir zum Glück noch nicht passiert.
Wie ist es denn eigentlich, jetzt ist es ja für euch Jungs auch so, das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, dass die Polizei da ist, um euch zu schützen, aber auch die Polizei da ist, ja.
Ja.
Das ist dann, glaube ich, die Bundespolizei, die sich dann kümmert um
eure. Nee, BAG. BAG heißt es.
Eure Fahrzeuge checkt, so Kontrollen.
Ja.
Bist du da schon mal reingeraten? Ist das nervig? Nee. Ist das für dich richtig? Ist das für dich okay? Bist du entspannt? Wie gehst du damit um?
Also, ich hatte es in Deutschland noch nicht.
Noch nie?
Ehrlich gesagt.
Du bist noch nie in eine Kontrolle gekommen. Das ist ja interessant.
Nö. Ja, zum Glück nicht. Nee, Spaß. Also doch, ich hatte, also, naja, es war nicht unbedingt eine Kontrolle, aber ich stand, also ich habe in Deutschland, muss ich ehrlich sagen, bis jetzt nur schlechte Erfahrungen gemacht mit der Polizei.
Inwiefern?
Kommt jetzt die Geschichte. Das war stockender Verkehr auf der Autobahn und dann bin ich auf die Einfahrt, also da standen schon bestimmt 5 LKWs in der Einfahrt von so einem Parkplatz und habe mich halt in die Einfahrt vom Parkplatz gestellt, im Stau, tagsüber, mit Warnblinker an. Und dann kam nach 40 Minuten, also 45 muss ich ja stehen, kam die Zivilpolizei und hat gesagt, ich muss jetzt hier sofort wegfahren. Aber davor erst noch vor auf dem Parkplatz. Also der Stau hat sich dann wieder aufgelöst und ich stand da halt noch diese 5 Minuten voll. Und dann bin ich vorgefahren Und dann haben sie mir tatsächlich 80 Euro und einen Punkt abgeknöpft, wegen Parken auf der Autobahn. Und da hat dann für mich irgendwo das Verständnis echt aufgehört, weil ich habe denen die Situation erklärt. Ich habe gesagt, hier, meine Fahrzeit ist abgelaufen. Ich habe mich jetzt hier den Dings gestellt wegen dem Stau. Können Sie da nicht irgendwie dann jetzt statt dem 80 Euro und der Punkt hat mich halt geärgert. Habe ich gefragt, können Sie nicht ein Verwarngeld draus machen oder irgendwie mich mündlich verwarnen? Ich mach's nie wieder und so. Und nö, können wir nicht machen, tut uns leid. Hier kostet jetzt 80 Euro und einen Punkt. Und da habe ich dann, da war dann echt der Spaß, das habe ich echt nicht verstanden. Und das andere Mal war, da bin ich beim DAX, es war nicht Polizei, die mich da kontrolliert hat, also auf der Autobahn war es Polizei. Und da bin ich bei einem Kunde von uns auf dem Gelände gewesen, in Frankfurt am Flughafen. Da wurde ich auf dem Gelände vom Ordnungsamt kontrolliert. Und ich hatte leere Paletten, 30 Stück hinten stehen am Auflieger an den Türen. Ja, und ich hatte die gegurtet gehabt, habe den Gurt aber weggemacht vor dem Gelände, in meiner Wartezeit sozusagen, und bin dann erst reingefahren und dann haben sie mich auf dem Gelände angehalten und Ladungssicherung kontrolliert und dann haben sie die Paletten gesehen und dann haben sie gesagt, so geht es ja gar nicht und so, wie kann ich denn so rumfahren? Habe ich gesagt, ja, ich habe vor dem Gelände den Gurt weggemacht, ich bin jetzt nur hier auf dem Gelände 5 Meter ohne Gurt gefahren und dann so, nee, das geht so gar nicht, das kostet, sie kriegen jetzt auch wieder einen Punkt und wieder 80 Euro. Und dann dachte ich so, nee, oder, das ist jetzt nicht euer Ernst. Es war ein paar Wochen nach dieser Sache mit dem. Und dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, übertreiben Sie es jetzt nicht gerade ein bisschen. Und dann so, ah ja, hier, und dann können wir da nicht. Ich habe dann erzählt mit dieser Geschichte mit dem Autobahnparken. Können Sie dann jetzt nicht wenigstens mir ein bisschen entgegenkommen? Ich sehe es ja ein, dass ich das nicht hätte machen sollen. Ich habe es gemacht, weil das Ding ist, die standen ja ganz hinten, die Paletten. Und das Gurtschloss war praktisch an der Plane. Und wenn die Türe offen ist, dann komme ich nicht mehr so richtig an das Gurtschloss ran. Also ich hätte so oder so ohne Ladungssicherung an die Rampe fahren müssen. Sonst hätte ich den Gurt ja gar nicht wegbekommen. Das habe ich, ja, und dann haben sie zum Glück ein Auge zugedrückt und mir dann tatsächlich nur 25 Euro für Warngeld. Aber sonst wäre ich wirklich durchgedreht. Also da hätte ich zwei Punkte, das war schon zu der 8-Punkte-Regelung.
Sagst du den Falschen, aber ich habe leider auch schon, ich muss auch sehr aufpassen, noch einige mehr. Und das Unterschied zwischen mir und dir ist aber natürlich der, dass du einfach tagtäglich angewiesen bist.
Ne? Die Geschichten, die waren jetzt schon ewig alt, die Punkte sind schon wieder verjährt, aber also die sind schon wieder abgespart oder wie man da nennt, weggegangen wieder wegen der.
Aber ich kann absolut nachvollziehen, dass das.
Ja, das war so völlig, genau, ich hätte es ja eingesehen, dass ich Strafe 25 Euro zahle, weil ich auf der Dingsbums stand. Okay, ist ja kein Ding. Es ist ja wirklich kein Ding, weil 25 Euro hätte ich auch bezahlt, wenn ich die Lenkung überzogen hätte. Also das wäre mir dann, das war mir dann relativ egal, aber dann mir einen Punkt reinzudrücken, deswegen. Und dann hat der Polizist noch so zu mir gesagt, er versteht nicht, warum ich so wenig Verständnis habe. Und dann habe ich so gesagt, was? Komm. Ja, und das waren die zwei Kontrollen.
Bist du kurz aus der Haut gefahren? Hast du dir gedacht, soll ich mich jetzt im Hals umdrehen oder nicht?
Ja. Und das andere Mal war in Österreich, da hatte ich auch eine Kontrolle gehabt. In Österreich gibt es ja so zentrale Stationen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja. Also die haben ja an den Autobahnen diese Kontrollstellen mit Waage und Vermessung und allem. Und da haben sie mich auch mal rausgezogen. Da habe ich auch 250 Euro, glaube ich, losgeworden bei denen. Und
ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei einer Steuerprüfung. Nur nach dem Motto, irgendwas müssen sie immer finden, sonst sind die auch nicht happy, oder?
Ja, gut, es kommt immer drauf an, wer dich kontrolliert. Es gibt auch dort viele ordentliche Polizisten, aber manchmal, es gibt halt auch einfach Löcher, Entschuldigung, wenn ich so sage, auch bei der Polizei. Und wir sind zum Glück in der Minderheit, aber ich hatte jetzt halt in Deutschland zweimal so richtige, ich weiß gar nicht, was das sollte, so richtige Schikane war das in meinen Augen. Und die anderen Male, wo ich dann in der Schweiz, gibt es auch ähnlich wie dem österreichischen Modell so Kontrollstellen. Und da wurde ich auch schon 2-3 Mal rausgezogen. Aber die Schweizer sind echt top. Die sind wirklich super nett, höflich, behandelt dich einfach wie normalen Menschen, nicht von oben herab oder irgendwas. Die sind auch nicht so strikt genau, wie man das sich jetzt vielleicht vorstellt, sondern wenn man da
mal. Hallo, genau, würde ich gerade sagen. Dann hätte ich es
nicht erwartet. Ja. Nee, gar nicht. Also wirklich, die drei Kontrollen, die ich da hatte, ich lasse mich da echt gern kontrollieren, weil ich genau weiß, dass.
Kommt, Jungs, aber ich bin da. Lass mal ein Kaffee trinken.
aber man so muss schön dazu sagen, wenn man natürlich was hat, was dir nicht gefällt, dann wird es halt richtig teuer. Und dann sind die auch rigoros und dann bleibst du stehen und dann wird es vor Ort gemacht. Und wenn es, bevor das nicht gemacht ist, fährst du keinen Meter mehr. Ja, und das muss man natürlich auch sehen. Aber so bei mir, es ist ja im Prinzip alles immer in Ordnung. Also ich habe eigentlich selten, dass da irgendwas, dass ich da irgendwie eine Überschreitung mal drauf habe oder sowas.
Und wie ist das? Hast du, was so Fahrzeuge betrifft, jetzt sagst du, hast du ja inzwischen dein Volvo, mit dem du regelmäßig unterwegs bist. Hast du da, gibt es da so Highlights für dich, dass du da vielleicht doch mal andere Fahrzeuge fährst oder hast du Träume, welches Fahrzeug du gerne fahren würdest?
Ja, wenn jetzt hier so richtige Fahrer zugucken, dann muss ich jetzt ja eigentlich sagen Scania V8, aber
das ist dein Scania V8 ist dein Traumauto.
Nein, Scania V8 ist so in der Szene so das Ding, ne? Das will halt jeder haben, so ein V8. Aber ich bin mit meinem Volvo eigentlich auch zufrieden. Ich habe ja jetzt bin ja jetzt, glaube ich, alle Modelle einmal durchgefahren und jeder LKW hat seine Vor- und Nachteile, aber ich komme mit meinem Volvo echt gut zurecht und ich habe davor einen DAF gehabt. Aber ja, ich bin jetzt eigentlich
mit. Ach, du bist inzwischen wirklich tatsächlich alle großen Marken bist ja. Du gefahren.
Ja, genau. Einmal, also auch länger gefahren, nicht nur so einen Tag um den Block rum, sondern eine Woche mindestens. Und okay. Ja, der Scania ist halt so, dass der Mercedes unter den LKWs, kann man so sagen, ne? Und es ist halt so, die haben da voll den Markenkult aufgebaut, das ist total der beliebte LKW und ja. Aber ich sag mal so, das Drumherum muss stimmen bei der Firma und wenn das Auto dann auch noch toll ist, dann ist sowieso alles schick.
Hast du so ein Highlight überhaupt jetzt, wenn du auf die letzten 5 Jahre zurückblickst, wo du sagst, ja. Das war so eine der geilsten Momente, die ich als Berufsfernkraftfahrer erleben durfte?
Ja, ich bin mal über eine Zuschauer bin ich bei einem Holländer reingekommen. Die Holländer haben ja immer so schick gemachte LKWs. Und da bin ich mit seinem ehemaligen, also er ist selbst von einem Unternehmer und mit seinem ehemaligen Auto gefahren, mit dem Mr. Monk. Der hat sogar eine eigene Facebook-Seite, der LKW. Und das war schon mega, weil das war halt auch mit Zusatzbeleuchtung und so, mit Zusatzscheinwerfer von oben und richtig schön lackiert und so. Und ja, das war schon 600 PS hat er gehabt. Das war schon echt. Das war so ein Traum von mir, so ein Ding mal zu fahren und das war wirklich eine richtige, richtig, richtig tolle Traumerfüllung. Also war echt cool, dass das so geklappt hat.
Der ätzendste Moment in den letzten 5 Jahren als Fernkraftfahrer, wo du dich gefragt hast, warum mache ich den Scheiß eigentlich?
Als ich zum Beispiel in den Graben gefahren bin, das war ziemlich ätzend.
In den Graben mit dem LKW?
Ja, beim Rückwärtsfahren. Gibt's auch auf YouTube zu sehen. Ist eins meiner beliebtesten Videos.
Ach du Schreck. Auf einmal macht's hinten Bums und du bist eine Etage tiefer.
Nee, ich bin einfach im Schnee. Ich hab's im Spiegel nicht gesehen. War auf so einem verschneiten Feldweg und wollte dann umdrehen. Und dann habe ich nicht gesehen, dass ich auf die Wiese gekommen bin. Und wenn du halt auf die Wiese kommst, da und zack, bumm, war ich im Graben. Ich hatte keine Chance mehr. Also ich war auch nur mit dem Heck. Ich war nicht komplett, aber ich bin halt nicht mehr rausgekommen. Da musste der Abschleppwagen kommen. Es war nicht so toll. Also...
Man braucht ein gutes Nervenkostüm, glaube ich, ne?
Ja.
Als Fernkraftfahrer, oder? Ja. Ich glaube, das ist schon wichtig, oder?
Ja, und man muss halt immer cool bleiben, auch wenn es stressig wird. Es ist schwierig, fällt mir auch schwer, aber und vor allem auch, wenn Leute einfach nicht nett zu einem sind, dann muss man das halt auch einfach irgendwie runterschlucken können, weil das bringt nichts, da in Konflikt zu gehen, weil kommst ja nicht weiter so, ne? Aber das ätzendste Erlebnis, weiß ich nicht. Ich habe halt immer wieder so Dinger, aber es gibt jetzt gerade eigentlich nicht.
Reicht ja, mit dem Graben runter ist ja schon nicht so cool. Also kann
mit dem Graben war unangenehm, ja. Und ansonsten, ich habe halt immer wieder so lange Wartezeiten gehabt. Genau, dann stand ich am Gotthard 24 Stunden, weil der wegen Schneechaos, das war auch nicht so toll.
24 Stunden standest du auf der Fahrbahn?
Nee, auf der Raststelle, also der die große.
Immerhin.
Okay. Auf der Kontrollstelle, wo sie mich auch schon mal kontrolliert haben. Das ist vor dem Gotthard, wenn du mal in Urlaub fährst durch den Gotthard, Ausfahrt Erstfeld, und da steht so, kann man auch rausfahren mit dem PKW, müsste auch gehen, das heißt so Truckstop Gotthard oder sowas. Das ist so eine riesen Betonfläche, das Kontrollzentrum von der Schweizer Polizei. Und da ziehen die dann die LKWs raus, wenn die den Gotthard sperren. Und da stand ich halt.
24 Stunden?
Ja, ich glaube, es war nicht ganz 24, es waren, glaube ich, 23 oder sowas.
Reicht. Furchtbar.
Also auf jeden Fall lange und war nicht schön. Also das hat keinen Spaß gemacht.
Da würde ich in der Tat durchdrehen. Komm, lass uns über was Positives jetzt noch sprechen. das eine ist direkt, ich musste am Anfang direkt dran denken, als du so erzählst, dass du so ein Fan von Traktoren bist. Ich habe mal eine Sendung auf D-Max gehabt, die hieß Der Hobbyist, Deutschland hat Freizeit. Und da hatte ich das große Glück, dass ich mal beim Traktor-Pulling teilnehmen konnte. Und das
okay.
Und das war, hast du es auch schon mal gemacht?
Nee, aber ich weiß, was es ist, ja.
Und das war auch ein großer Sport. Das war,
glaube ich,
großartig. War ein schönes Erlebnis. Habe ich sogar einen dritten Platz belegt. War ziemlich cool. Sehr unerwartet.
Nicht schlecht. Also das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja gar nicht so einfach, wie viele denken,
dass man da einfach nur
voll aufs Gas latscht und dann funktioniert das. Ja,
und die Kupplung, vor allem die Kupplung zu treten, das ist schon, ist schon eine Ansage. Da musst du schon und dann die Kupplung kommen lassen. Und wenn die mal eben so 70, 80 Kilo Gewicht hat, die du da irgendwie mit dem Fuß dann geschmeidig steuern sollst und gleichzeitig dann irgendwann Vollgas, ist echt, geht gut zur Sache, aber war ein tolles Erlebnis.
Das glaube ich.
Freddy, erzähl mir, wie geht's mit dir weiter als YouTube-Star? Was ist dein Plan?
Star finde ich gut. ich fahre jetzt erstmal noch ein bisschen und dann, ich bin jetzt gerade ein bisschen mit Herstellern in Kontakt, weil ich auch so LKWs vorstellen will, so Modelle und so Editionen, Sondereditionen oder sowas zum Beispiel. Und sowas.
Ja, wer weiß, vielleicht tust du das ja auch für MAN, das wäre doch was.
Ja, ich hab ja die hier schon gefragt, also die nach der richtigen Kontaktperson gefragt.
Okay.
Weil MAN gab's schon lange nicht mehr auf meinem Kanal.
Siehst du?
Vielleicht
ändert sich das ja. Okay, das heißt also, du erhoffst dir einfach, dass du noch mehr profitierst durch diese YouTube-Kanal, indem du wächst, indem du mehr potenzielle Werbekunden kriegst?
Ja, was heißt Werbe? Ich würde halt gerne den Leuten einfach zeigen, die verschiedenen LKWs zeigen und meine Meinung dazu sagen. Und, ich habe da bis jetzt noch nie Geld dafür bekommen. Noch nicht, soweit bin ich jetzt noch nicht, sage ich mal so. Nee, aber ich will einfach meine Meinung sagen und auch selber so ein bisschen mal rumgucken, einfach was es so gibt an technischen Neuerungen. Ich meine, da gibt's ja ganz viele tolle Sachen. Ich habe gesehen, Volvo arbeitet an so einem Hybridantrieb, wo man dann praktisch am Berg sich mit einem Elektromotor boosten kann, den Berg hoch sozusagen und solche Sachen. Das sind doch coole Sachen. Und ich finde es auch einfach wichtig, das den Leuten auf eine sympathische Art rüberzubringen. Weil es mich ja auch selber so interessieren würde, sage ich mal. Mhm. Wenn ich jetzt nicht in der Branche wäre, sondern mich einfach nur dafür interessiere, wenn ich da jemand hätte oder wenn es einen Kanal gibt, der das einfach toll macht, toll rüberbringt, wenn es mich hier nicht so Eigenlob stinkt, ich weiß, war jetzt auch nicht auf mich bezogen, aber ich meine allgemein halt einfach, wenn man sich dafür interessiert, für die Technik, da gibt es schon tolle Sachen, die man auch ein bisschen so zeigen kann und so. Wer weiß, was sich da noch entwickelt. Und ansonsten, ich fahre jetzt erstmal noch ein bisschen und dann gucken wir mal,
was ich... Was heißt das denn ein bisschen? Wann ist denn für dich Endstation? Hast du dann eine Deadline oder war das echt ein bisschen...
Nö, hab ich nicht.
Triffst du, machst du dann Schluss?
Nee, ich weiß es noch nicht so. Ich bin auch am Überlegen, ob ich noch mal weiter studiere, also noch einen Master mache. Das ist auch noch nicht so ganz entschieden bei mir. Und ja, wie gesagt, ich nutze es jetzt einfach gerade ein bisschen als Auszeit und finde es toll, dass der Kanal jetzt so läuft, weiterhin gut läuft. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Also ich bin offen für alles, sage ich mal. Ich kann mir viel vorstellen.
Ja, prima, Mensch. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich dir dabei ganz fest die Daumen drücke und ich mich sehr bedanke für das sehr offene Gespräch. Und war spannend für mich mal, einfach mit einem jungen Kraftfahrer zu sprechen, der ja doch ein paar Jahre jünger ist als ich und natürlich da aber ganz andere Erfahrung hat, weil ich ja nun kein Kraftfahrer bin. Und ich wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Gute.
Danke.
Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir und den Zuschauern da draußen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tommy on the Road. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Euer Tommy. Tschüss.